O'Clock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 190. Wir sind zurück aus der Sommerpause, beziehungsweise unterbrechen die Sommerpause. Und wir bringen euch die Vorschau zum SummerSlam und natürlich auch die Vorschau zu NXT TakeOver Brooklyn Nr. 4. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist heute auf der einen Seite unser Gigant vom Dienste, der Michael, der Shaggy, der Schwarz. Schönen guten Tag.
Ja, hallo Olaf, ja, schön wieder da zu sein. Ich freue mich, dass wir auch einen kurzen Stop in der Pause machen. Ich hab drauf gefiebert, ich freue mich drauf, ich freue mich auch auf den SummerSlam, aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich glaube, wir haben ja noch einen dritten in der Runde, den du gerne begrüßen möchtest und ich freue mich auch auf ihn.
Genau, weil natürlich, was wäre eine Vorschau zu einem ganz, ganz großen Event ohne einen dritten Mann hier im Bunde, und das ist diesmal der gute Kai. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, wir haben jetzt schon länger nicht mehr geplaudert hier. Ich meine, Kai habe ich ja wenigstens noch bei WXW Shortcut to the Top live gesehen. Den Shaggy gar nicht mehr. Also deswegen frage ich jetzt erstmal, wir haben jetzt so, ich glaube jetzt seit 2,5 Wochen hatten wir jetzt keinen Podcast. Wie habt ihr diese 2 Wochen verbracht? Fangen wir da erstmal mit Shaggy an.
Ja, das war angenehm, hauptsächlich nur mit normalen Menschen zu reden und nicht damit so seltsamen Menschen wie mit euch. Nee, also für mich war es im Grunde so wie immer, viel zu tun. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich irgendwie gar nicht dazu gekommen bin, Podcasts aufzunehmen, weil wirklich viel zu tun war. Aber jetzt so heute, habe ich wieder auf den Kalender geschaut und dachte, ach, heute Abend ist es wieder soweit, ich freue mich. Und genau so ist es. Also ich bin heiß und ich freue mich auch auf Kai.
Und du hast den G1 Climax geschaut?
Ich habe den G1 Climax natürlich nicht komplett geschaut, aber ich habe den letzten, ich habe mir 2 Tage, also zumindest einige Matches aus 2 Tagen anschauen können. Und ich habe mir den gesamten letzten Tag mit dem Finalkampf angeschaut. Und das war wirklich hot und das war großartig.
Ja, das muss ich noch nachholen. Kai, wie war denn dein Wrestling-Terminkalender in den letzten 2 Wochen?
Apropos hot, also wir hatten ja diesen schönen Tag in der Turbinenhalle bei Shotcut to the Top.
Alter.
Und das war schon so finnische Sauna. Also das war echt ein heftiges Ding. So gerade so als Einstand. Ich meine, wir hatten ja schon vorher kurz das Event in Köln. Noch mit Walter gegen Pete Dunne, was auch sehr schön war, wo wir uns ja auch kurz gesehen haben, auch noch mit Chris. Und danach natürlich Shortcut, wieder so das erste Marquee-Event. Und das war schon echt extrem. Also wir standen da in der Halle, haben geschwitzt vom Nichtstun, haben dann durchs Interagieren mit dem Live-Wrestling noch mehr geschwitzt. Es war sehr heftig. Es hat uns, glaube ich, auch alle ein Stück weit sehr verbunden, weil wir durch diese Hölle zusammengegangen sind.
Also es war echt unfassbar warm. Also man kennt das, da Turbinenhalle ist es immer sehr warm, aber das war diesmal auch extrem, weil es einfach ja überall unfassbar heiß war. Bei mir war es auch so, also es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich Getränkebons nachgekauft habe. Normalerweise komme ich immer mit diesen Getränkebons, die man da am Eingang beim Einlass bekommt, aus. Diesmal musste ich dann tatsächlich nachkaufen, weil irgendwie ich habe geschwitzt wie ein Berserker. Aber es war ein schöner Wrestling-Abend, trotz der Hitze. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Wrestling-abstinent gelebt. Ich habe natürlich noch alles verfolgt, so ein bisschen, aber ich habe jetzt nicht ganz so intensiv die letzten Wochen Wrestling geschaut, wie ich das sonst getan habe. Das tut auch mal ganz gut, um auch mal wieder so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Klar, habe ich mir auch die Shows angeschaut, aber ich war jetzt nicht mehr so jeden Tag drin und nicht mehr jeden Tag Headlock organisieren. Das war auch mal für mich mal eine kleine Abwechslung. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch darauf, dass es dann jetzt auch wieder losgeht, zumindest für den SummerSlam und dann eben ab September dann wieder so richtig. Dann starten wir wieder richtig durch hier. Ich habe es in dem Podcast zuvor schon 1000 Mal gesagt, also wenn ihr uns hier unterstützen möchtet, ihr da draußen, uns gibt es auch bei Patreon und bei Steady, da könnt ihr uns unterstützen, und es gibt da obendrauf noch ganz viele exklusive Podcasts, auch da gibt es demnächst ein paar Veränderungen, da basteln wir was rum, das ist aber noch nicht spruchreif, da werden wir mal schauen, was dabei rauskommt. Ansonsten, wo findet ihr uns noch? Uns gibt es natürlich bei iTunes, vielleicht hört ihr uns da bei Spotify, bei YouTube, könnt ihr uns gerne abonnieren, und ihr könnt uns vor allem auch natürlich auch gerne bewerten. Gerne mit 5 Sternen oder mit 7 Sternen, wenn ihr Dave Meltzer seid. Aber seid vorsichtig, was er schreibt. Wir haben ja gesehen, dass er bei
Twitter. Ich wollte gerade sagen, schwieriges Thema momentan.
Ja, also sagt nicht, dass ich mal irgendwie besser ausgesehen hätte, als ich mal bei NXT war und vielleicht ein bisschen dünner gewesen wäre. Das mag zwar die Wahrheit sein, aber man soll es trotzdem nicht sagen. In dem Sinne, starten wir doch einfach mal durch mit dem SummerSlam in diesem Jahr. Und natürlich, bevor wir hier den eigentlichen Rundown machen und unsere Vorhersagen hier raushauen, meine erste Frage bei solchen Preview-Podcasts ist ja immer: Kai, wie gehypt bist du?
Ich muss sagen, dass Raw da sein Übriges getan hat, um mich zu hypen. Also, ich muss gestehen, das war jetzt nicht mehr so, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke jetzt wirklich die komplette Show durch, ich skippe durch die komplette Show durch. sondern das war eher so morgens, ja, ich werde wach, guckst halt die YouTube-Schnipsel an. Weil, um ehrlich zu sein, du hast in den Wochen davor, da war jetzt nicht so viel, wo du sagst, oh Mann, das überrascht mich jetzt aber extrem. Das war diese Woche etwas anders. Ich fand, wir hatten ein das paar stimmt. schöne Segmente und auch trotzdem, also ich muss ja sagen, die Go-Home-Show ist ja immer noch was anderes als die 2-3 Wochen davor. Das baut ja alles auf, aber Go-Home ist ja nochmal dieses, okay, jetzt fassen wir nochmal alles zusammen und bam, jetzt schicken wir euch gehypt ins Event. Und da waren so ein paar Kleinigkeiten, wo du sagtest, ja, okay, vielleicht langweilig, aber auch ein paar schöne Aufbauten. Aber mein Highlight war wirklich das Comeback von den Ambrose, das fand ich sehr, sehr schön. Der sieht auch aus wie eine Maschine, dieser Mensch. Also das ist unfassbar. und das hat mich wirklich extrem nochmal auf SummerSlam gehypt. Also sehr, sehr gute Wahl, finde ich, jetzt nochmal in dem Closing-Segment der letzten Raw-Episode Ambrose zurückkommen zu lassen.
Ja, das hat mir auch echt gut gefallen. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Shaggy, wie ist denn dein Hype-Level?
Ja, erstmal muss ich Kai da auch zustimmen. Tatsächlich hat mich der Return, die Rückkehr von Dean Ambrose, wirklich auch ein bisschen gehypt. Das war zwar vorhersehbar, absolut vorhersehbar, aber sehr, sehr gut gemacht. Und Dean Ambrose sieht wirklich krass aus. Also ich finde, der hat sich optisch sehr zum Positiven verändert. Der sieht jetzt krasser aus. Und ich glaube, den nimmt man jetzt auch mehr ab, dass es ein harter Wrestler ist, ein harter Hund ist. Zweitens möchte ich nochmal sagen, du hast gerade gesagt, deine Frage jedes Mal vor einem Pay-Per-View ist, jedes Mal immer, Kai, bist du gehypt?
So. Okay, nur mal so. Ich habe mir gedacht, dass da jemand drauf eingeht.
Ich wollte natürlich darauf eingehen. Ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, so auf den SummerSlam direkt bin ich nicht so wirklich 100% gehypt. Leider, weil es sind so, so viele Rematches einfach. Das sind nahezu fast alles Matches, die wir irgendwie schon gesehen haben, mit ganz wenigen Ausnahmen, die es dann aber auch in sich haben. Deswegen ist mein Hype-Level nicht ganz so hoch. Mein Hype-Level ist aber dadurch ein bisschen höher, dass ich den SummerSlam mit ja ungefähr 50 anderen Leuten bei uns hier in Fulda schauen werde. Und andere mit dem Markus Holzer, den ihr von den Giganten kennt. Der Perky wird dabei sein, die Christian Bruns von Power Wrestling. Also wirklich mit ein paar Leuten, die sich auch mit Wrestling auch sehr gut auskennen. Darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten. Und mit so vielen Leuten SummerSlam zu schauen, das ist schon was Cooles.
Endlich mal Leute, die sich mit Wrestling auskennen, oder Shaggy?
Ja. Zumindest sehe ich die dann auch vor mir und höre sie nicht nur. Nein, natürlich, ihr zwei kennt euch auch großartig mit Wrestling aus. Der Kai mit dem Wrestling in den letzten 6 Monate, weil da hat er, glaube ich, erst angefangen. Und der Olaf 5 Monate. Und der Olaf schaut ja auch schon seit über 50 Jahren Wrestling. Also von daher ist das alles sehr, sehr gut. Sieht immer nicht alles, weil er von so weit unten nicht den ganzen Fernseher blicken kann. Aber auch das hat mir so ein bisschen gefehlt, euch beides ein bisschen zu ärgern. Ist schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, also ich bin auch mal gespannt, wie der SummerSlam da vonstatten geht. Wir haben ein langes Event wieder vor uns, also 7 Stunden inklusive Kickoff-Show sind da angepeilt. Uiuiui, ich bin mal gespannt, wie das wieder wird. Und da werden wir garantiert wieder rumjammern, hätte man doch nicht ein paar Matches streichen können oder irgendwie kürzer halten können. Machst du nichts dran, wir haben die 7 Stunden, wir haben 13 Matches auf der Card, wir haben natürlich dann auch noch die 5 Matches von NXT TakeOver mit dabei, also 18 Kämpfe in 2,5 Veranstaltungen, wenn wir jetzt mal die Kickoff-Show als halbe Veranstaltung damit dazu rechnen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch und ich habe es gerade schon gesagt, vorneweg, da geht immer die Kickoff-Show und da sind gleich 3 Matches beim SummerSlam angekündigt und eigentlich auch 3 Matches, die es ja in sich haben, also das kann man schon so machen. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Tag-Team-Title-Match um die Raw Tag-Team-Championship an, zwischen dem B-Team und Revival. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde, das B-Team war lustig, so lange wie es ging. Und jetzt hätte ich auch ganz gern wieder ein bisschen ernsthafteres Tag-Team-Wrestling bei Raw. Gerne Revival, die hier overgehen. Ich weiß nicht, mir reicht es gerade ein bisschen mit Bo Dallas und Curtis Axel. Das war ganz lustig, aber für mich ist es jetzt genug. Kai, wie siehst du hier die Auseinandersetzung?
Ich finde es witzig, dass erstmal das aufgegriffen wurde, was natürlich wir in Headlock gesagt haben, weil halt WWE auch Headlock verfolgt. Und zwar wurde dem B-Team jetzt erstmal ein neues Theme gegeben. Nicht mehr dieses 0815 generische Theme, sondern ein anderes generisches Theme, also mega.
B-Team, B-Team, go, go, go. B-Team, B-Team, go, go, go.
Und was ich mich frage,
B-Team, sind die immer noch B-Team, go, go, go.
Ungeschlagen?
Ja.
Also, die Streak lebt noch, aber von mir aus kann ich auch Revival gewinnen. Ich muss sagen, ich finde das mit dem B-Team trotzdem irgendwie noch witzig und ich gönne den beiden das. Also, bei mir ist wirklich der große Faktor, ich freue mich für Bo Dallas und Curtis Axel, dass sie da Titelträger sind und dass sie da irgendwie noch ein bisschen mehr erreicht haben, als Witzfiguren zu sein oder irgendwie die Stooges von The Miz. Von mir aus kann Revival gewinnen. Ich glaube halt trotzdem nur, dass egal wer gewinnt, dass das relativ belanglos sein wird. Leider.
Ja, mal schauen. Jackie, wie siehst du hier gerade die Situation bei der Raw-Tag-Team-Szene? Also, Revival sind ja da schon so ein bisschen aufgebaut worden. Die Authors ja zuletzt auch so ein bisschen, mehr oder weniger. Also, zumindest sind sie regelmäßig eingesetzt worden. Das ist ja inzwischen ja auch schon fast ein Luxus irgendwie. Also, man versucht ja irgendwie, dass man die neuen Teams, die vermeintlich neuen Teams, irgendwie so ein bisschen ins Programm integriert. Bist du da glücklich mit und glaubst du hier an einen Titelwechsel?
Sagen wir es mal so, also ich hoffe, glaube ich, dass es jetzt endlich mal den Titelwechsel gibt. Also das, ich war ja auch am Anfang vom B-Team gehypt, ich mochte die auch sehr, auch schon vorher. Und aber als sie dann wirklich im Rampenlicht waren und erfolgreich waren, mit der Zeit hat sich das relativ schnell abgenutzt. Und gerade als der Hype vorbei war, so wie Kai gesagt hat, kam ja dann auch das neue Theme. Das hat den Hype ein bisschen länger gemacht, für ungefähr 10 Minuten. Und nachdem ich das Theme auch zweimal gehört habe, war der Hype dann auch schon wieder komplett verflogen. Ja, leider zünden sie einfach nicht mehr. Das war eine kurze Phase, ob man ihnen den Tag-Team-Gürtel hätte geben müssen, das ist wieder auch eine andere Frage. Aber letztendlich sind ja auch ganz, ganz viele wirklich nicht ernstzunehmende Teams bei Raw einfach ansässig. Und Revival hat man jetzt ernstzunehmender wieder aufgebaut, das ist gut. Und ich glaube, man muss ihnen auch die Gürtel geben. Die Frage ist nur, wer danach kommen soll. Da gibt es ja auch nicht mehr wirklich dann Gegner für Revival. Und die Authors gegen Revival ist sicherlich nicht das, was die WWE ja bringen würde bei Raw. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich hoffe ja auf den Sieg von Revival und das B-Team sollte sich anderen Aufgaben zuwidmen. Das T-Shirt ist recht cool, das würde ich gerne von euch geschenkt bekommen, das B-Team-T-Shirt, das ist sehr witzig.
Schenkt ihr einfach ein weißes T-Shirt und ein Edding.
Ja, das sieht ja immer noch so aus. Am Anfang war es, glaube ich, auch das allererste T-Shirt, was sie getragen haben, das war ja wirklich
Das war ja auch ein Edding.
Ja, und jetzt ist es ja wirklich ein T-Shirt, was es offiziell im Fanshop gibt und was auch tatsächlich ja vereinzelt Leute im Publikum anhaben. Ich glaube nicht, dass es der absolute Kassenschlager ist, aber naja, witzig ist es schon.
Das ist genauso kacke wie dieses Jack Swagger-T-Shirt mit dem Handabdruck für dieses We the People. Also, das ist genau so ein schlechtes Design.
Na, das war für die dummen Leute, die ihnen genau gezeigt wurde, hier müsst ihr eure Hand auflegen. Das ist doch auch schön. Ja, also, kurzum, B-Team wird entthront und ich glaube, Revival werden die Gürtel tragen. Und da bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Ja, also, ich freue mich dann schon auf die große Fehde von The Revival und Titus Worldwide. Das wird garantiert ein paar Ärsche in die Sitze bringen und so. Es ist momentan bei Raw einfach mit der Tag-Team-Szene ein bisschen schwierig. Ich hoffe einfach, dass hier Revival jetzt overgehen, dass die einfach den Titel gewinnen. Es ist an der Zeit, dass das B-Team so ein bisschen dahin abrutscht, wo sie hingehören. Das, wie gesagt, das war lustig, aber jetzt ist es auch irgendwie gut. Und mir reicht das einfach mit den beiden Jungs. Auch es sei ihnen gegönnt, sie hatten ihre 10 Minutes of Fame. Passt schon. Machen wir weiter. Und zwar machen wir da weiter mit dem WWE Cruiserweight Championship Match zwischen Champion Cedric Alexander und Drew Gulak. Und auch hier, ich glaube, ich book heute nur irgendwie Titelwechsel. Ich würde es Drew Gulak so unfassbar doll gönnen, dass er hier den Titel gewinnt. Auch wenn es in Anführungsstrichen nur in der Kickoff-Show, in der Pre-Show ist. Ich fände das total cool. Ich finde, man hat ihn gut aufgebaut. Der ist für mich einer der interessantesten Charaktere von 205 Live. Die Geschichte mit Cedric Alexander hat Spaß gemacht und das ist okay und ich möchte hier einen Drew Gulak sehen, der Champion wird. Shaggy, du verfolgst ja die Karriere von Drew Gulak auch schon ein bisschen länger und bist ja auch ein Freund von 205 Live. Insofern, wie siehst du hier die Geschichte?
Ja, ich bin ein Bekannter von 205 Live. Also ich mag die Show, aber ich würde mich jetzt da nicht unbedingt als Freund oder Fan bezeichnen. Als Fan von Drew Gulak fände ich gut, wenn den Stempel nehme ich gerne. Also Drew Gulak mag ich wirklich sehr. Ich verfolge die Karriere schon länger und ich verfolge auch seine Karriere bei 205 Live und bei der WWE und finde ihn ausgezeichnet. Also er ist für mich einer der interessantesten Charaktere im WWE-Roster, nicht nur bei 205 Live, da ist er der interessanteste Charakter. Und klar, deswegen wäre es natürlich auch schön, wenn man ihm den Gürtel jetzt hier geben würde. Aber ich muss sagen, es deutet sich so ein Match an zwischen den Cruiserweights, dass ich vielleicht noch heißer bin und das sollte vielleicht auch um den Titel gehen. Das ist Cedric Alexander gegen Leo Rush und von daher, ich weiß es nicht, ob man jetzt hier Drew Gulak den Gürtel geben wird. Vielleicht auch nicht und vielleicht holt man den aus 205 Live raus, weil man kann den auch im Hauptroster bei den Heavyweights wirklich gut nutzen. Ich glaube, da wäre er sogar besser aufgehoben als bei 205 Live zukünftig. Also von daher ist es schwierig zu sagen. Ich würde mich für Drew Gulak freuen, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht, so wie du, Olaf.
Nö, nee, ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Ich sag nur, ich würde mich da auch sehr, sehr drüber freuen. Also, wie du schon gesagt hast, ich finde, Gulak wurde gut aufgebaut. Der ist auch in einer Form, wie man ihn, glaube ich, noch nie gesehen hat. Also, ich muss ja immer sagen, als man Drew Gulak noch so aus CZW-Zeiten kannte, da sah er immer so ein bisschen aus, als wenn er zwischendurch mal ja so ein bisschen auf der Matte rumgerollt wäre, aber als hätte er noch nie einen Gym von innen gesehen. Ich finde, der macht auch körperliche Fortschritte. Also, man sieht da, dass die Leute an sich arbeiten. Cedric Alexander ist ganz klar, ist einer der besten Athleten, die es bei WWE gibt. Ist ein hervorragender Wrestler. Charisma, bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, also, ich weiß nicht, jetzt, wo du Leo Rush natürlich hier in den Pott geworfen hast, würde schon Sinn machen und ich würde halt auch Bock da drauf. Andererseits könnte man da auch ein schönes Number One Contender Match draus stricken. Weiß nicht. Kai, wie siehst du hier die Auseinandersetzung?
Ich glaube, das wird ein gutes Match, aber im Endeffekt ist mir persönlich vollkommen egal, wer gewinnt. Und, also, das klingt natürlich jetzt auch negativ, aber mir ist auch das Match insofern vollkommen egal. So, ich sage einfach, ich freue mich darauf, das wird bestimmt ein gutes Match, aber alles, was dahinter steckt und die Story und die Fehde und was danach kommt, ist mir ziemlich egal.
Boah, der Kai wieder hier. Mann. Naja, wir werden sehen, wie das Ding ausgeht. Also, ich glaube, die Sympathien sind hier lustigerweise auf der Seite der Heels, also auf Seiten von Drew Gulak. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ansonsten, wir haben noch ein Mixed Tag Team Match in der Kickoff-Show. Und das ist ja eigentlich was für ein Shaggy, oder?
Das ist definitiv was für mich. Ich mag tatsächlich alle vier Leute, die da vertreten sind und freue mich auch auf das Match, auch wenn wir es vor ein paar Wochen auch schon mal gesehen haben. Das ist ja der Fluch des diesjährigen SummerSlams, dass wir wirklich unglaublich viele Rematches sehen. Ganz, ganz wenig, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Das Match haben wir schon mal gesehen. Da war die Geschichte anders. Hier wird vielleicht auch ein Aiden English wieder mal eine Rolle spielen. Werden wir sehen. Aber trotz allem freue ich mich auf das Match. Besonders, wenn dann so Leute wie Lana und Rusev, die ich natürlich feiere, dabei sind, aber wo wir beim Thema Hot vorhin waren, was wirklich heiß war, ich glaube nichts im Vergleich zu euren Tagen in der Turbinenhalle oder in Köln, heißer, viel heißer ist natürlich Selina Vega und auf die freue ich mich sehr.
ich muss ja sagen, ich finde es ziemlich schade, dass man Selina Vega so früh schon in den Ring gestellt hat. Also ich finde sie als reine Managerin eigentlich deutlich unterhaltsamer als im Ring und gerade gegen eine Gegnerin wie Lana. Ich weiß, dass Selina Vega eine gute Wrestlerin ist, aber ich finde, das hat man ein bisschen zu überstürzt gemacht. Shaggy, weißt du, weshalb ich das so empfinde?
Ja, es wäre wahrscheinlich ein größerer Knall gewesen, wenn man sie erst später eingesetzt hätte. Das wäre sicherlich auch, daher man hätte sie besser aufbauen können in der WWE, bevor man sie dann wirklich in den Ring schmeißt und vielleicht auch mal gegen eine andere Gegnerin, wo sie ist ja wirklich eine gute Wrestlerin auch, wo sie auch hätte mehr zeigen können. Bei NXT hat man sie auch erst kurz vor Ende nochmal in den Ring gestellt und da hat man auch ewig lange gewartet. Das ist sicherlich das, was du meintest, oder?
Genau das, ja. Kai, wie siehst du hier die Auseinandersetzung oder machst du einfach von den 2 Stunden Kickoff-Show einfach, weiß ich nicht, 1 Stunde, 50 Minuten Pinkelpause?
Also prinzipiell muss ich ja sagen, wenn du jetzt einfach Rusev nimmst und Almas, wird da sicherlich ein sehr, sehr gutes Match draus. Ich finde aber diese Mixed-Tag-Team-Match-Paarung immer sehr blöd. Also weil gerade du hast auch noch Lana dabei und ich meine jetzt nach all den Versuchen und am Anfang war ich noch so, ja, mal schauen, Lana ist eben nicht wirklich gut im Ring. Und das ist dann immer eher so ein Krampf, das zu schauen. Ich verstehe auch nicht, also weil du bringst ja Almas hoch, um diesen Wrestler zu positionieren mit dieser sehr guten Managerin und alles. Und du bist dann anscheinend so ideenlos, dass du sagst, ja, machen wir halt ein Mixed-Tag-Match und stecken die Managerin noch direkt mit in den Ring. Also irgendwie, ich finde, das ist die falsche Richtung, die man da eingeschlagen hat oder einschlägt.
Ja, ich finde den Aufbau dieser ganzen Fehde nicht unbedingt gelungen, muss ich sagen. Wie gesagt, ich finde, dass man Selina Vega hätte man ruhig draußen lassen können. Lana hätte einfach so als Edeljobberin in der Women's Division so ein bisschen agieren können. Sie ist ja beliebt, sie zieht ja Reaktionen, von daher ist das vollkommen okay, dass sie da irgendwie auftritt und dass sie ihre TV-Time bekommt. Aber das ist eben auch dazu noch die Mixed-Tag-Team-Regeln. Ich denke, dass wir zumindest von Selina Vega die eine oder andere Aktion gegen Rusev sehen werden. Mal sehen, wie das dann eben, Shaggy hat schon angesprochen, mit Aiden English weitergeht. Der hat ja da auch immer irgendwie seine Finger im Spiel. Also 100% zufrieden bin ich mit dieser Auseinandersetzung nicht. Und das ist einfach auch sowas. Also auf diesem Match steht auch einfach Kickoff-Show für mich. Also das ist alles nicht 100% durchdacht. Und wenn man mal so 2 Minuten an dieses Match so gedanklich verschwendet, dann merkt man auch, irgendwie passt da was nicht zusammen. Aber machen wir uns nichts vor. Das wird vielleicht, also ich denke mal, es wird eine unterhaltsame Angelegenheit, an der man auf jeden Fall Spaß haben kann. Aber es wird jetzt kein wrestlerischer Leckerbissen werden. Also dafür hätten wahrscheinlich Almas und Rusev allein im Ring stehen müssen. Schauen wir mal, wer geht denn hier als Sieger aus der Halle Hand in Hand, Kai?
Ich glaube Almas, um die Sache mit, wie heißt er nochmal hier, in English weiterzuführen. Weil das hat sich jetzt ja immer über die letzten ganzen SmackDown-Episoden gestreckt Und ich glaube schon, dass es dann irgendwie so weit geht, dass es dann vielleicht einen Split gibt oder irgendwie nochmal einen Streit und dass Rusev sagt, so, ihr seid beide Kacke und Rusev Day ist nur noch alleine oder sowas. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, das wird so, wenn man jetzt in 3 Monaten darauf zurückguckt, wird man sagen, das hätte man alles besser machen können.
Shaggy, wie siehst du diese Geschichte?
Ach, ich glaube, ein Englisch wird nicht eine Rolle spielen und am Ende wird er helfen, dass Rusev und Lana gewinnen und die drei werden sich wieder verbrüdern und sich nie wieder trennen und streiten und glücklich ja, gen Sonnenuntergang reiten. Das hoffe ich mal. Ansonsten hoffe ich auch, dass eine Niederlage Almas und Zelina Vega nicht schaden wird. Und warum nicht? Warum muss man diesen Split haben? Ich muss ihn nicht haben, ich will ihn nicht sehen. Ich finde, die drei passen gut zusammen und sollten auch zusammen bleiben.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass hier Zelina Vega und Andrade Cien Almas das Ding holen werden. Wir werden sehen, wie die Sache hier ausgeht. Dann lass uns mal auf die Main Card springen, weil da haben wir jetzt auch noch 11 Matches im Angebot, also 10 Matches, ich habe verzählt. Womit starten wir denn mal? Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem Match, was wir auch schon mal gesehen haben und wo wir auch nicht begeistert von waren. Finn Balor gegen Baron Corbin.
Darf ich anfangen, bitte?
Ja, fall mir doch einfach ins Wort hier. Ja, dann fang an, komm heraus.
Ich meine, ich übertreibe ja sehr oft und bla bla bla, aber ich glaube und ich lehne mich mit der Aussage auch nicht weit aus dem Fenster, aber für mich wird, glaube ich, Finn Balor gegen Baron Corbin die schlechteste Fehde 2018 sein. Also, weil das macht mir so wenig Spaß. Ich fand ja schon Big Cass gegen Daniel Bryan so mäßig vom Fädeninhalt. So, die Matches waren so, ja, okay, kann man sich irgendwie antun und ich fand die auch wirklich gar nicht so schrecklich, wie viele die fanden. Aber Finn Balor gegen Baron Corbin ist das Gleiche in noch schlechter. Also das ist so, ja, ich bin Constable, aber Finn Balor ist auch sehr klein und ich bin groß. Und also, das ist so schlecht alles. Das ist nicht gut geschrieben, das macht keinen Spaß. Und also, weil auch ein Baron Corbin, das ist immer, also der wirkt so wie ein Viertklässler, der einen Text auswendig gelernt hat. Diese Segmente Backstage mit Kurt Angle, die finde ich ganz, ganz schlimm. Da ist so nichts, wo du sagst, und oh, der reagiert jetzt irgendwie spontan oder macht irgendwas, sondern das ist wirklich wie eine Maschine, die irgendwas auswendig gelernt hat. Und dann auch dieser, der Inhalt immer, ich greife dich an, weil du bist klein. Und übrigens, habe ich schon gesagt, dass Finn Balor klein ist. Auch in so anderen Promos. Der steht da mit Roman Reigns und sagt so, ja, hier Brock Lesnar letzte Woche und Finn Balor ist übrigens klein. Und also, das ist einfach große, große Kacke.
Ja, also ich glaube, da kann ich mich dir nur anschließen. Also ich finde die Fehde auch, so gerne ich Finn Balor hier irgendwie habe, aber das ist was, das hat er eigentlich nicht verdient. Und Baron Corbin, ja.
Der hat das schon verdient.
Ich hab ihn ja so ein bisschen verteidigt zuletzt, ne? Aber irgendwie so richtig unterhalten tut er mich dann nicht. Also
ich muss sagen, ich finde die Rolle dieses Constable eigentlich ganz gut, weil du immer wieder eine Heel-on-Air-Person hast. Weil du hast ja Paige und dann hast du irgendwie Kurt Angle und die sind alle so, ey, feel good und sowas. Ich finde das dann nicht schlecht, wenn du noch so einen Heel-Counterpart hast. Das finde ich ist in Ordnung. Aber alles andere bin ich kein Fan von.
Ja, Shaggy, bring etwas positive Energie in die Geschichte.
Ja, ich muss euch tatsächlich beiden widersprechen, zumindest etwas. Also Finn Balor gegen Baron Corbin ist nicht die schlechteste Fehde 2018, aber sicherlich geht's in die Richtung.
Ich würde sagen, also ich meinte aber auch für mich die schlechteste Fehde, die doch schon sehr präsent dargestellt wird. Also klar, es gibt noch irgendwie Titus Worldwide gegen keine Ahnung was.
Gegen die Authors wahrscheinlich oder alles mit Jinder Mahal, was vorher war möglicherweise. Ja, aber es ist tatsächlich nicht so richtig spannend. Wobei, was ich noch sagen wollte, Olaf ist klein. Nein, mich unterhält Baron Corbin so ein bisschen. Also ich finde ihn immer noch gut. Sicherlich ist auch da so der Hype ein bisschen verflogen, aber so als Wachtmeister finde ich ihn immer noch irgendwie ganz unterhaltsam. Auch ich mag auch teilweise die Segmente mit Kurt Angle, aber wobei mich das tatsächlich so ein bisschen an so, ja, es ist nicht immer gut gespielt, das hat Kai vollkommen recht, erinnert mich so ein bisschen an Kasperl und Seppel oder sowas in der Art oder Laurel und Hardy, also ich weiß es nicht, das ist schon ein bisschen Slapstick manchmal, aber trotz allem finde ich es okay unterhaltsam. Und Finn Balor, der hat aber in letzter Zeit auch nicht mehr als sein Grinsen gezeigt, also der musste tatsächlich auch wieder ein bisschen was zeigen, um auch wieder interessanter zu werden. Das Match ist sicherlich keins, auf das ich mich freue, ich habe mich auch auf das letzte nicht gefreut. Das war aber auch nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Letzten Endes, ich glaube, wenn wir uns in 3 Monaten nochmal darüber unterhalten, haben wir schon mal vergessen, dass die beiden gegeneinander gefädet haben. So wenig wichtig ist das, glaube ich, ein bisschen. Und tatsächlich muss aber Baron Corbin hier den Sieg davontragen, weil das ist ja der im Moment auch möglicherweise eine größere Rolle spielen könnte. Und er ist unterhaltsam, er hat sich im Ring ein bisschen gemacht und optisch finde ich eine 100%ige Verbesserung im Vergleich zu vorher.
Aber guck mal, das Schlimme dabei ist doch.
Andere Haare hat.
Aber das Schlimme ist doch irgendwie dabei, dass du jetzt diesen Typen hast, der, glaube ich, vor 2 Jahren war das doch, erster Universal Champion war und sein letztes gutes Match war doch irgendwie bei TLC gegen AJ Styles 2017, wo du wirklich gesagt hast, oh, da fieber ich jetzt mit, das war auch das letzte Mal, dass der Demon aufgetaucht ist und seitdem ist nur noch dieses Grinse-Finn Baylor mit Matches, die sehr...
Der Three-Way bei WrestleMania war noch sehr
gut. Ach, stimmt, genau, da war er auch drin, der war auch wirklich gut, hast recht. aber das ist ja die Sache, guck mal, dann fallen einem 2 Matches ein aus den letzten 9 Monaten. Das kann ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache sein.
Wobei und, ich glaube, ein Großteil der Finn Baylor Matches waren gut, aber tatsächlich eher nicht sagen. Also sie waren
ja,
gut,
aber würde ich sagen, das ist halt immer das Gleiche. Ja. Das war dieses, hast du eins der Matches gesehen, hast du eigentlich alle gesehen. So, dann gibt's irgendwie,
und dazu?
Ja?
Entschuldige, dazu fehlt natürlich auch einfach Charakter. Also das ist das, was mir bei Finn Baylor ganz extrem momentan fehlt. Es ist einfach kein... Das ist irgendwie einfach nur immer derselbe Typ, der halt immer dasselbe Match bestreitet. Ja,
und immer grinst.
Ja,
und mir aber nichts sagt.
Du hast nichts, wo du dich irgendwie emotional gefangen nehmen kannst. Oder du hast keine spannende Geschichte, wo du sagen kannst, ja, jetzt leide ich gerne mit diesem Charakter mit. Das dümpelt momentan alles vor sich hin. Also das ist so ein wandelnder Werbeblock eigentlich, was da gerade bei Finn Balor und Baron Corbin angeht. Das ist irgendwie da und das stört einen auch nicht so richtig, aber so richtig geil ist es halt auch nicht. Man nimmt es halt eben so mit, weil es da ist. Aber das tut mir so ein bisschen für Finn Balor leid, weil der natürlich eigentlich wrestlerisch ausgezeichnet ist und auch natürlich von der Ausstrahlung her was anderes könnte. Was haben wir gemutmaßt, ne? Wie cool wäre das mit dem Club zusammen und ich weiß nicht was. Und jetzt ist er halt irgendwie so im Midcard nirgendwo.
Was ist eigentlich der Club?
Da wird gemunkelt, dass die demnächst wieder bei New Japan aufschlagen.
Sind die eigentlich bei Raw oder bei SmackDown?
Die sind bei SmackDown. Okay. Die sind bei SmackDown. Da werden wir sehen, wie es da weitergeht. Aber du hast recht, Finn Baylor, dem fehlt so ein bisschen, wirklich ein bisschen Charakter, wohingegen der Wachtmeister Baron Corbin tatsächlich Charakter hat aktuell noch immer und ich finde ihn relativ unterhaltsam. Von daher würde ich mir auch einen Sieg von ihm wünschen, auch wenn ich mich jetzt vielleicht bei euch beiden und bei einigen der Hörer nicht so beliebt machen würde. Aber Baron Corbin unterhält mich mehr, als es ein Finn Baylor aktuell tut.
Ach, ich glaube, es wäre konsequent, wenn Baron Corbin das Ding jetzt hier irgendwie gewinnen würde. Ich halte das nicht für unwahrscheinlich und würde jetzt einfach auch mal mit Baron Corbin hier gehen. Kai, wie ist es bei dir?
Ich will einfach nicht, dass Baron Corbin gewinnt, deswegen sage ich Finn Baylor. Also das ist Herz über Verstand. Ja. Also ich will nicht einsehen, dass dieser Typ dann, nee, also beim besten Willen nicht.
Vielleicht wird es ja auch noch ein Rematch geben, wenn Finn Baylor dann wieder als Demon auftritt und Baron Corbin zieht sich seine alte Gargamel-Perücke wieder auf und dann geht's los.
Das wäre einfach geil, so Demon Paint on a Pole-Match oder sowas. Und der Gewinner darf sich anmalen, das wäre super.
Meinst du dann, Baron Corbin malt sich dann die Haare wieder auf den Kopf?
Ja, genau.
Braucht ja nur so ein paar Striche, das geht schon.
Ja, mehr war es ja auch nicht.
Wunderschön. Weiter geht's mit dem Triple Threat Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Championess Carmella, Becky Lynch und Charlotte. Ja, so, das ist auch ein Match, was so ein bisschen, wurde ja relativ stringent aufgebaut in irgendwie einer Form, natürlich auch mit dem Comeback von Charlotte, der Freundschaft mit Becky und so weiter und so fort. Carmella dann eben weiterhin, weil man es ja gerade bei WWE so gerne hat, als feiger Heel-Champion. Das ist ja gerade so ein bisschen die Blaupause, egal ob Alexa Bliss oder Carmella, die sind ja da relativ deckungsgleich. Jetzt hier im Triple Threat. Ich bin da nach wie vor der Meinung, ich würde es Becky Lynch endlich mal gönnen. Aber ich glaube, das geht hier wieder nicht. Also Kai, wie siehst du hier die Auseinandersetzung?
Also erstmal muss ich sagen, ich fand den Aufbau relativ schön sogar. Und gerade jetzt so die in der letzten SmackDown-Episode, wo dann auch Charlotte meinte, ja, Carmella ist ja nur eine Diva in der Women's Era. Also das war mal wieder so ein druckreifer Spruch, der sehr plakativ, sehr geil war. Aber böse Zungen könnten jetzt auch behaupten, dass das ein Triple Threat Match ist, weil Carmella gegen eine von beiden einfach zu langweilig wäre und Carmella dafür zu schlecht im Ring ist. Und ich glaube, auch so ähnlich wird es aussehen. Wir kriegen Carmella, die irgendwie rausgehauen wird. Dann haben wir 10 Minuten Becky Lynch gegen Charlotte. Und am Ende, weiß ich nicht, gibt es vielleicht einen Roll-Up von Carmella oder sowas. Und
ja, unmöglich ist das nicht, ne? Bestimmt wäre Becky Lynch gegen Charlotte das attraktivere Match geworden.
Deswegen, und ich glaube, wir werden hier wirklich bekommen, dass es großteils wieder dieses WWE-Triple-Threat-Match, was wir in den letzten Jahren so häufig haben. Der dritte ist draußen, liegt halbtot am Boden für 5 Minuten. Und dann haben wir immer 1 gegen 1, bis dann der nächste irgendwie wieder draußen liegen darf. Und ich glaube halt hier, dass wir wirklich große Phasen von Becky Lynch gegen Charlotte haben, um die Schwächen einer Carmella zu kaschieren. Und weiß ich nicht, wenn man jetzt sagt, dass das der Champion ist und du davon ausgehen musst, hat SmackDown die falsche Championess. Also ich würde es auch einer Becky Lynch gönnen. Charlotte finde ich auch in Ordnung, weil, sind wir mal ehrlich, Charlotte ist die beste Wrestlerin in der WWE, meiner Meinung nach. Also von daher, beide hätten es verdient. Ich würde einfach nur gern Carmella nicht mehr als Champion sehen.
Ja, Shaggy, wen möchtest du hier als Championess sehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Carmella ist auf jeden Fall, wie ihr schon festgestellt habt, sicherlich nicht die beste der drei, die beste im Ring der drei, aber sie ist auf jeden Fall auch unterhaltsam. Und ich fand auch den Vergleich, auch wie Kai das festgestellt hat, die Diva in der Women's Welt, fand, das war super von Charlotte in der letzten SmackDown-Sendung. Ich glaube, man hat Charlotte hier zum einen in das Match hinzugebuckt, weil ursprünglich stand ja Becky gegen Carmella, weil eine Charlotte Flair auf jeden Fall auf eine SummerSlam-Card gehört und sicherlich da auch vertreten ist. Und weil man langfristig hier auch wieder was vorhat, so mit Charlotte und Becky. Ein Heel-Turn wird ja angedeutet zwischen einem der beiden. Also man weiß ja noch nicht, ob es Charlotte oder Becky sein wird, aber ich glaube, ein Heel-Turn wird irgendwann stattfinden. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, man baut hier tatsächlich auch schon was für Evolution auf, für den Frauen-Pay-Per-View. Kann ich ja später mal denken, was ich hier denke. Oder ich sag's einfach jetzt schon. Ich glaube, wir werden vielleicht ein Tag-Team-Match bei Evolution sehen. Becky Lynch und Charlotte gegen Sascha und Bayley. Also die vier Horse-Women der WWE. Und da möglicherweise auch ein Startschuss mit den vier Horsewomen vom Ultimate Fighting. Möglicherweise so. Also von daher wird hier jetzt noch nicht der Heel-Turn kommen, was ich glaube. Ich glaube aber, Carmella wird letzten Endes hier tatsächlich durch einen Lucky Win den Gürtel behalten.
Das glaube ich eben auch. Ich glaube auch, dass es durch irgendwelche Streitigkeiten Carmella gelingt, hier irgendwie den Titel nochmal zu retten. Sei es nur, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, dann bekommt eine den Tritt ab oder sonst irgendwas. Also Becky bekommt den Queen's Boot von Charlotte ab und dann rollt Carmella rechtzeitig ein. Irgendwie so ganz doof. Und ich kann mir das auch irgendwie ganz gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass man langfristig mit Becky gegen Charlotte plant und dann auch vielleicht dann eben mit dem Titel mit dabei. Ich denke nicht, dass es hier jetzt schon einen Titelwechsel geben wird. Ich finde dieses Tag-Team-Match, Shaggy, was du angesprochen hast, klingt zwar gut, aber ich muss ehrlich sagen, ich würde da viel lieber zwei Einzelmatches draus sehen. Irgendwie, also ich finde das irgendwie viel interessanter, aber mal schauen, wie das bei Evolution da weitergeht. Also mein Tipp ist hier Carmella. Kai, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich glaube auch, dass Carmella gewinnt. Vielleicht irgendwie zwinkert wieder einer oder einer läuft gegen Käfig oder sowas.
Oder was auch eine krasse Idee wäre, wenn niemand Geringeres als ihr Buddy zurückkehren würde.
Ja, das wäre furchtbar.
So. Wäre einfach mal was Neues.
James Ellsworth, einfach so.
Du meinst, als Becky Lynch maskiert verkleidet?
Als Becky Lynch mit der Brille.
mit langen roten Haaren und Brille auf und so?
Nee, ich glaube, James Ellsworth werden wir erstmal nicht mehr wiedersehen. Ja, aber das sind da, glaube ich, alle für Carmella. Bevor du weitermachst, Olaf, eine Sache, bevor du mit dem nächsten Match weitermachst, möchte ich gerne noch erwähnen, weil es ja auch beim SummerSlam stattfinden wird, bevor wir es vergessen, Elias wird ja auftreten und einige seiner Songs zum Besten geben, heißt es ja jetzt schon. Das ist jetzt auch offiziell bekannt gegeben. Lass uns doch darüber erstmal reden.
War nicht mal offiziell, dass wir Elias gegen Lashley bekommen?
Das war nie offiziell.
Also war das wieder so ein WWE-Ding, wo gesagt wird, ja, beim SummerSlam die gegeneinander und nächste Woche wusste man wieder nichts davon, wie wir das schon mal hatten? Oder wurde das wirklich nie gesagt?
Ich kann mich nicht erinnern, dass dieses Match festgelegt wurde. Also ich habe es nicht mitbekommen. Ich dachte, man
Ich glaube auch, dass es angedeutet worden ist, ja. Ja, mal schauen. Also aktuell sieht es ja danach aus, dass Elias dann einen Auftritt haben wird. Aber dass dann vielleicht ein gewisser Bobby Lashley eingreift, ist ja dann sehr wahrscheinlich. Also, ja, also Elias' Segmente sind zumeist sehr unterhaltsam. Ich habe nur keinen Bock, dass er dann jetzt hier schon wieder so ein bisschen wie der Depp vom Dienst da steht und dann irgendwie verhauen wird in irgendeiner Form. Das fände ich ein bisschen schade. Ich würde auch mal gern einen etwas dominanteren Elias sehen. Shaggy, wenn du hier das Ding schon einwirfst, was hoffst du dir denn davon?
Im Grunde das, was du gesagt hast. Ich hoffe, dass wir hier dass der Elias auch wirklich nicht mal wie so ein Depp jetzt hier dargestellt wird und sich vielleicht auch mal gegen Bobby Lashley wehren kann und vielleicht auch am Ende die Oberhand behalten wird. Aber ich glaube, das wird tatsächlich leider wohl nicht passieren. Es wird das passieren, was wir alle erwarten. Elias wird singen, Lashley wird reinkommen und ihn dann mit seinem Finishing Move, wie immer der heißen mag, Dominator. Nützt er nicht einen Dominator auch?
Hat er mal benutzt, ja. Ich weiß gar nicht genau. Ich weiß momentan, man weiß nicht so genau, was Bobby Lashley's Finisher eigentlich ist. Oder ist es nicht der Spear?
Ist es vielleicht nicht dieser ganz dumme Suplex, wo er einfach nur sagt, ich halte dich 3 Sekunden länger und deswegen tut das mehr weh?
Wir werden sehen. Jedenfalls wird er wahrscheinlich Elias abfertigen, mit welcher Aktion auch immer. Ich hoffe nicht, dass Elias Hilfe bekommen wird von den Schwestern von Bobby Lashley. Das haben wir hoffentlich vergessen. Nee, aber Vielleicht überrascht uns die WWE ja mit einem coolen Segment, aber ich bezweifle, dass es wirklich tatsächlich so stattfinden wird. Ich denke, es wird das Standardsegment werden, was wir alle erwarten.
Also, Shaggy holt hier gerade so die ganzen schlechten Sachen der letzten 6 Monate immer und immer wieder aus der Mottenkiste, von James Ellsworth über Bobby Lashley's Schwestern. Mal gucken, was da noch so
alles kommt. So viel zum Thema Finn Baylor, Baron Corbin, die schlechteste Fehde 2018. Nur mal so, ich wollte es nur noch mal Kai auf die Nase reiben.
Stimmt, also Bobby Lashley und Sami Zayn, also das ist auch ganz vorne mit dabei. Also die kämpfen um die Pole Position, die beiden.
So schnell vergisst man.
So schnell verdrängt man.
Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich es lustig finde, wie schnell man Bobby Lashley jetzt quasi aus dem großen Title Picture wieder rausgenommen hat, oder? Also nach dieser Fehde mit Roman Reigns, jetzt war immer so plupp, plötzlich ist er gar nicht mehr richtig auf der Card drauf. Also wie merkwürdig ist das denn?
Tja.
So, lass mal einfach mal so im Raum stehen. Denk mal drüber nach. Nächster Kampf des Abends, da machen wir doch einfach mal weiter mit dem Tag-Team-Match um die WWE SmackDown Tag-Team-Championship zwischen den Bludgeon Brothers und The New Day. Und ich sag euch, das Ding hat, wenn es ausreichend Zeit bekommt, wieder wie immer unter dieser Prämisse, das hat die Möglichkeit zu einem richtig, richtig geilen Tag-Team-Match.
Aber das ist doch bei jedem New Day-Match so, oder?
Also, ja, eben, aber hier auch noch mal so auf der großen Bühne, so meinte ich das.
Ja, also ich war das nicht sogar auch letztes Jahr, wo es dann nur Usos gegen New Day in der Pre-Show oder sowas gab, wo die auch unfassbar abgerissen haben.
Ja.
Also, und ich hatte das auch ein Match, wo ich gesagt habe, ich freue mich da wirklich drauf. Also, ich fand es trotzdem ein bisschen wunderlich, dass da New Day gewonnen hat, weil man hätte jetzt auch vielleicht noch mal The Bar oder so eine Chance geben können. Aber ey, ich mag New Day trotzdem und ich finde, die machen auch gute Matches. Und gerade jetzt noch mal mit dieser neuen Komponente der Bludgeon Brothers, weil die sind noch mal anders Powerhouse als zum Beispiel The Bar und ganz anders als die Usos. Also das ist ja noch mal eine andere Art von Gegner, die dann gegen New Day gestellt wird. Ich freue mich da wirklich sehr drauf und ich kann mir vorstellen, dass das, wie gesagt, wenn die so wieder die 15 Minuten oder sowas Zeit bekommen, wird das ein echt geiles Ding.
Theoretisch ist ja genug Zeit da, oder Shaggy?
Ja, also wir werden wahrscheinlich schon mit der Kickoff-Show bestimmt über die 6,5, 7 Stunden kommen, leider. So krass das klingt, aber die 6 Stunden werden wir knacken. Das ist, glaube ich, steht außer Frage. Und trotz allem wird dieses Match sicherlich jetzt nicht so viel Zeit bekommen. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die WWE dem Match jetzt vielleicht 10 Minuten geben wird. Mehr werden es nicht sein. Aber werden wir sehen. Ich finde ja New Day in letzter Zeit wieder unglaublich unterhaltsam. Ich hatte so eine kleine Tiefphase, wo ich dachte, ach, New Day, es geht so, die kann ich im Moment nicht mehr sehen. Aber die haben sich wieder gemacht und die unterhalten mich auch sehr. Und die Bludgeon Brothers, zumindest Harper ist natürlich ein ausgezeichneter Wrestler und die beiden harmonieren ja auch gut zusammen. Also sind schon coole Tag-Team-Champions. Die Tag-Team-Szene von SmackDown ist um Längen besser als die Tag-Team-Szene bei Raw. Das steht ja außer Frage, glaube ich. Trotz allem freue ich mich nicht richtig auf dieses Match. Ich weiß nicht, wir haben die beiden Teams noch nie One-on-One um die Tag-Team-Gürtel gesehen. So, zumindest nicht, dass ich wüsste. Und trotz allem fühlt sich dieses Match so an, als hätte ich es schon irgendwie ein paar Mal gesehen. Irgendwie weiß ich nicht genau. Und ich glaube auch nicht, dass man den New Day die Titel jetzt gibt. Also von daher, es wird vielleicht ein gutes Match, aber so richtig, richtig begeistert bin ich nicht auf dieses Match. Glaube ich nicht.
Ja, also wie gesagt, bei mir hängt es so ein bisschen davon ab, wie lang dieser Kampf tatsächlich wird und ob man da auch so ein bisschen, ja, Kreativität einfließen lässt. Ich finde, bei Standard-Tag-Team-Matches hat man oft diese klassische Aufteilung mit erstmal haben die Guten irgendwie ihre Chance, dann dominieren die Bösen, dann gibt es einen Hot-Tag, dann wird der unterbrochen und am Ende gewinnen dann, mein Tipp, die Bludgeon Brothers hier, indem sie dann eben irgendwie den kleineren platt machen. Ich finde, man sollte das ein bisschen aufbrechen und einfach da so ein bisschen mehr Würze reinbringen, vielleicht das auch Ganze so ein bisschen wilder gestalten. Ich erwarte mir hier wirklich ein gutes Match, aber auch da wieder nur unter der Voraussetzung, dass man da auch wirklich ein bisschen, ja, den Fokus drauf legt. Und das ist eben die Frage, weil ich befürchte mich fast, das macht man nicht, weil du hast ja danach noch, wir werden es ja gleich sehen, wenn wir hier weiter durchgehen, hast du noch sehr viele Matches, die deutlich wertiger sind, einfach auch von den Namen her. Und ich glaube, da wird WWE eher den Fokus drauf setzen. Deswegen glaube ich, wird das eher so ein Zwischending werden, irgendwie zwischen 2 großen Titelmatches, also keine Ahnung, zwischen dem WWE Championship Match und dem Raw Women's Championship Match oder sonst irgendwas. Einfach damit die Zuschauer so ein bisschen verschnaufen können, während, keine Ahnung, Kofi Kingston verhauen wird oder so, dass sie so ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich bin gespannt, was das hier wird. Allein von dem Potenzial, was die Wrestler hier mitbringen, kann das sehr, sehr gut werden. Allein fehlt mir der Glaube daran, dass man hier wirklich sagt, das ist für uns ein wichtiges Match auf der Card und das soll ein Sleeper werden oder sonst irgendwas. Das glaube ich nicht. So, dann machen wir einmal die lustige Tipprunde. Kai, was ist dein Tipp?
Ich glaube auch, dass die Bludgeon Brothers gewinnen. Nur um die noch mal ein bisschen stärker zu positionieren, zu sagen, okay, die haben ja auch jetzt The New Day nochmal besiegt. Also, ja, wäre auch irgendwie verdient, weiß ich nicht. Also, weil bis jetzt ist der Run Durchschnitt, finde ich.
Der ist ein bisschen meh, ne? Da fehlen irgendwie auch so die Höhepunkte, das fehlt mir halt
genau
so ein bisschen. Und eigentlich wäre das jetzt der, wäre das jetzt der Augenblick, wo man doch mal so ein richtig geiles Match raushauen könnte, wo man danach sagt so, ja, das Match definiert den Title Run
für genau, mich. Genau, also nicht nach dem Motto, die verprügeln hier immer nur drei Leute aus der Kleinstadt, sondern die können auch mit irgendwie den Multi-Time Champions mithalten oder sowas.
Ja, Shaggy, dein Tipp.
Die Blatschenbasis haben immerhin Triple Threat besiegt im letzten Smackdown-Sendung. Ein Dreier-Team, das sich Triple Threat genannt hat. Das erinnert mich noch an die alte ECW-Gruppierung, aber ich glaube, damit hatten sie nichts zu tun. Das war die Gruppierung um Shane Douglas, falls ihr euch da erinnert. Oder zumindest, ja gut, Kai natürlich nicht.
Guck erst nach 5 Monaten.
Aber Olaf wahrscheinlich. Ich glaube auch und würde mir in dem Fall tatsächlich wünschen, dass die Bludgeon Brothers hier als Sieger hervorgehen, weil ich will unbedingt ein Match zwischen den Bludgeon Brothers und The Bar sehen. Ich glaube, das wäre ein Match, was ich noch weitaus interessanter fände als dieses hier. Und das mit den Tag Team Gürtel hätte es noch eine besondere Würze und würde mich, glaube ich, noch mehr freuen. Auf das Match bin ich heiß. Ich erwarte ja auch ein gutes Match, aber wie gesagt, ich glaube, das wird jetzt nicht so aufregend, wie wir es alle denken. Und von daher 10 Minuten und die Bludgeon Brothers werden den Gürtel behalten. Die Gürtel.
Ja, sind wir uns ein. Ja, sind wir uns einig, die Bludgeons machen das hier. Dann lass es mal zum nächsten Match kommen. Braun Strowman gegen Kevin Owens. Und wenn Strowman hier verliert, egal wie, dann geht der Money in the Bank Koffer an Kevin Owens. Und es wird ja schon munter gemunkelt, ob wir nicht hier eine große Überraschung erleben. Also, Shaggy, wie siehst du das hier? Glaubst du, da hat Kevin Owens eine Chance, sich irgendwie hier den Koffer zu ermogeln?
Na, jeder rechnet ja eigentlich damit, dass Braun Strowman am Ende des Abends möglicherweise oder am nächsten Tag bei Raw seinen Koffer endlich eincasht. Aber warum nicht eine große Überraschung bringen und Kevin Owens den Gürtel geben? Weil wie du es gesagt hast, je nachdem, wie Braun Strowman das Match verliert, durch Auszählen, durch Aufgabe, durch Disqualifikation oder durch Pin, er wird dann seinen Contract verlieren. Und die WWE hat es uns in den letzten gefühlt Monaten ja noch mal mehrmals gezeigt, wie ein Braun Strowman auch verlieren kann durch Countout und Disqualifikation.
Und ich höre genau.
So, um es für die ganz Doofen noch mal genau erklärt. Von daher könnte es natürlich sein, aber ich glaube letzten Endes will ich Braun Strowman am Ende des SummerSlams mit dem Gürtel sehen und ich glaube und hoffe, dass er hier tatsächlich den Kampf gewinnen wird und nicht Kevin Owens. Wobei Kevin Owens natürlich ein toller Wrestler ist, dem man sicherlich auch wieder den Gürtel geben könnte irgendwann, aber sollte er hier den Koffer gewinnen und am Ende sneaky eincashen, so wie man es kennt, ist es wieder der typische Feigling Kevin Owens. Das will ich auch nicht unbedingt sehen. Und Kevin Owens muss man stark aufbauen, dann ist er sicherlich auch ein überzeugender Champion. Also hier bitte Braun Strowman gewinnen lassen, aber vielleicht Kevin Owens nicht so schlecht darstellen.
Das wäre ja schon mal was. Kai, wie siehst du hier die Chancen von Kevin Owens und Braun Strowman?
Ich finde ganz schön, also dieses Match ist für mich einer dieser Eckpfeiler von den drei Matches der, ich sag mal, unbegrenzten Möglichkeiten. Du hast eben Braun Strowman, Kevin Owens, dann das Main Event mit Lesnar und Reigns und dann noch Ambrose und Rollins. Da hast du diese Sache, da gibt es jetzt im Internet so viele Theorien, dass du erst sagst, okay, Kevin Owens könnte gewinnen oder Braun könnte gewinnen. Dann gibt es da Cash-Ins und dann gibt es Heel-Turns und der gewinnt. Also du kannst ja, schon allein wenn du jetzt diese Sachen hier, dann wird da noch bei Ambrose gemunkelt oder es gibt sogar Sachen, habe ich gelesen, die sagen, oh, Shield-Reunion oder so ein Kram. Also du kannst ja, wenn du davon ausgehst, jetzt mit diesem Match am Ende des Abends 4 verschiedene Champions haben, prinzipiell. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ist halt schon so, wie Shaggy gesagt hat, alle gehen davon aus, klar, Braun Strowman, der macht den halt lang. Also ist jetzt, wenn dann Braun Strowman mal sagt, okay, ich benehme mich jetzt mal für 2 Minuten, dann kloppe ich den Windel weich, Powerslam, Bums, Ende. Aber natürlich, es war sehr oft doof gemacht in den letzten Folgen. Das hat ja auch so gezeigt, wenn Kevin Owens sich vielleicht ein bisschen schlau anstellt, kann er da auch irgendwie den Koffer rausholen. Und gerade mit dieser Stipulation, dass wenn halt ein Strowman irgendwie verliert, er den Koffer abgeben muss, das gibt dem ganzen Ding nochmal so eine Würze, wo du sagst, vielleicht passiert ja doch irgendwas. Also in meinem Herzen möchte ich immer noch, schon seit einem Jahr, dass Braun Strowman eigentlich Universal Champion wird. Aber so dieses, was wäre wenn, das finde ich in diesem Match sehr, sehr schön. Also ich freue mich da auf spannende Momente, vielleicht auch wieder so in Richtung, war das nicht auch bei Christian und Randy Orton so, wo dann Kevin Owens einfach nur den Braun Strowman provoziert mit Backpfeifen oder ihn anspuckt und sowas und nach dem Motto, ja hau doch zu, schlag doch einfach nur zu, bis du disqualifiziert wirst. Also ich freue mich in dem Match auf sehr viele schöne kleine Momente, die auch ein Kevin Owens mit seiner smarten Art sehr geil darstellen kann. Aber trotzdem möchte ich schlussfolgernd sagen, ich möchte, dass Braun Strowman am Ende des SummerSlams mit diesem sehr unschönen Gürtel dasteht und ihn in die Höhe streckt und einfach nur seinen Namen schreit.
Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir jetzt hier schon im Podcast gesagt haben, eigentlich müsste Braun Strowman jetzt langsam mal Champion werden. Es ist an der Zeit und irgendwie trotzdem hat es WWE dann eben hier zumindest geschafft. Wir haben es ja schon oft genug gesagt, wie unkreativ WWE ist, aber immerhin hat man es hier geschafft, irgendwie so ein bisschen Unwägbarkeiten reinzubringen, wo man drüber nachdenkt, wie Kai gerade richtig gesagt hat. Und gerade dadurch, dass Braun Strowman einfach so unkontrollierbar zuletzt gewesen ist, also noch unkontrollierbarer als zuvor, ist das natürlich super interessant. Also hier gibt es alle Möglichkeiten, sind da irgendwie offen. Und dadurch gewinnt dieses Match auch tatsächlich an einem gewissen Reiz. Und eigentlich, so diese Auseinandersetzung interessiert mich eher weniger, aber natürlich so das Ergebnis macht es dann irgendwie für mich spannend. Und ich glaube auch, dass hier, also ich sag's mal so, ich hoffe, dass Braun Strowman hier irgendwie gewinnt. Es wird garantiert diverse Male angeteased werden, dass er disqualifiziert oder ausgezählt oder sonst irgendwas wird. Ich tippe mal, wer weiß, vielleicht gibt's wieder eine Handschelle, die mit der Kevin Owens Braun Strowman draußen irgendwo an Ringpfosten macht oder weiß ich nicht was, er lockt ihn raus und dann wird Braun Strowman von Jinder Mahal abgelenkt. Irgendwie so ein Blödsinn. Also irgendwie sowas, damit das ein bisschen spannend wird. Man wird das anteasen und das wird das Spannende an diesem Kampf sein. Ich tippe trotzdem mal auf Braun Strowman, weil ich will auch im Main Event dann den Cash-In sehen und ich will ein Triple Threat und ich will Braun Strowman als Champion sehen. Haben jetzt alle unsere Tipps abgegeben, oder?
Ja, dass ich
alle eigentlich auf Braun Strowman.
Genau. Aber eines möchte ich dazu noch sagen. Also egal, wie es ausgeht, wenn ich jetzt Kevin Owens wäre, wenn es jetzt real wäre, würde ich zum Beispiel Jinder Mahal sagen, komm, nachdem der Ringgong war und hau mir einfach eine runter, damit ich das so. Das wäre einfach das Sinnvollste, was man machen könnte, oder nicht, bei so einer Stipulation.
Oh mein Gott.
Wahrscheinlich.
It's happening.
Aber das wäre auch ein geiler Move, wenn das wirklich passieren würde.
Ja, oder Jinder Mahal liegt unter dem Ring und hält Braun Strowman irgendwann einfach am Fuß fest, wenn der.
Das hatten wir doch schon mal.
Ich weiß.
Wo war das nochmal? Das hatten wir schon mal irgendwann.
Ich weiß auch nicht mehr genau, wo es das war, aber ich habe gerade irgendwie dieses Bild von Jinder Mahal im Kopf, der Braun Strowman am Fuß festhält. Ach ja. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Aber
stell euch das mal bitte vor. Also ich würde einfach mal gerne die Reaktion in der Halle sehen. So die Glocke läutet, Jinder Mahal kommt, zieht Kevin Owens eine Faust, Matchende. Also, und einfach so, Dead Silence. Oh, das wäre super.
Ja, aber ich glaube, der Pop wäre auch ziemlich groß, wenn dann Kevin Owens am Ende des Abends eincashen würde.
Das stimmt.
Ne? Pop-up-Powerbomb gegen Brock Lesnar wäre auch lustig. Naja, wir werden sehen. Nächster Kampf, da booke ich jetzt einfach mal hier das Match um die WWE United States Championship zwischen Champion Shinsuke Nakamura und Jeff Hardy rein. Tja, wie passt hier Randy Orton noch rein? Werden die beiden hier noch ein bisschen Jeff Hardy am Ende quälen? Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist auch so ein Match, das hat mich. Die Fehde war eigentlich ganz cool, jetzt ist aber Randy Orton irgendwie nicht dabei. Es ist eine merkwürdige Geschichte, finde ich. Also man hat das irgendwie nicht so richtig konsequent aufgedröselt. Und die Auseinandersetzung, ich habe letztes Mal noch gesagt, so, ich freue mich da drauf, aber irgendwie fühlt sich diese Auseinandersetzung hier so ein bisschen reingedrückt an. Also ich weiß auch nicht genau, wieso. Kai, weißt du, was ich meine, wenn ich das so ausdrücke, kryptisch?
Ja, also ich hätte nie gedacht, dass ich das in 2018 mal sage. Und ich glaube, irgendwo spürt gerade Chris einen tief sitzenden Schmerz. Aber mir fehlt Randy Orton in diesem Match. Ja. Also, und das ist ganz komisch, weil das. Also wir haben ja gesagt, oh, der ist so langweilig und bla bla bla. Aber gerade so die letzte Zeit, diese Heel-Persona eines Randy Ortons hat super viel Spaß gemacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Match gut wird, weil ich eben denke, also entweder ich muss Angst um Jeff Hardy haben, dass ein Shinsuke Nakamura den bewusstlos tritt, weil der Style ja schon sehr hart ist und ein Jeff Hardy hat ja schon jetzt das ein oder andere Gebrechen. Oder du hast eben diese Nakamura-Match, wo du sagst, ja, ist nichts Halbes und nichts Ganzes, weil irgendwie sein Style nicht zeigt und dann irgendwie ein bisschen sicherer worked und das ist dann ja auch irgendwie blöd. Also deswegen weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich, wenn du das Match liest und sagst, okay, Shinsuke Nakamura gegen Jeff Hardy, das müsste so das Money-Match schlechthin sein. Das könnte Shows Main-Eventen. Aber du bist gerade in dieser Film und sagst dir, irgendwie stimmt hier vorne und hinten sehr wenig.
Ja, das ist ein merkwürdig zusammengewürfeltes Match. Shaggy, wie siehst du die Auseinandersetzung hier? Wie siehst du den Kampf?
Ja, also ich finde es erstmal seltsam, dass hier ein Randy Orton gar nicht mehr reingebuckt wurde in das Match. Hat sicherlich auch was mit seinen, ja, mit den Geschichten zu tun, die in letzter Zeit über ihn rausgekommen sind. Von daher, vielleicht hätte man ihn sonst noch reingebuckt, ich weiß es nicht genau. Von daher werden wir hier das One-on-One-Match sehen und das haben wir halt auch schon ein paar Mal gesehen. Und so richtig gehypt bin ich auch nicht. Ich glaube aber, dass die beiden schon ein ganz gutes Match abliefern werden und am Ende wahrscheinlich ja ein Randy Orton schon für das Ende sorgen wird, Shinsuke Nakamura den Titel behalten wird und Randy Orton ja eine seiner zwei Geheimwaffen ja auch dann wirklich im Ring wieder zeigen wird. Die eine Geheimwaffe ist der RKO, die andere Geheimwaffe darf man hier jetzt nicht erwähnen, aber die haben wir ist ja
der Handshake
gehört.
Der Handshake of Doom. Ja.
Der Yogi Löw Handshake.
Ja, also. Irgendwie so. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das eine komische Auseinandersetzung. Und das wird auch nur Filler werden. Also, das wird so ein bisschen Storyline-Filler erneut werden. Ich glaube nicht, dass wir hier ein komplettes Match sehen werden. Und auch ein Eingreifen von Randy Orton ist da mehr als wahrscheinlich. Also, komisches Ding. Ein anderes Match, was wir auch noch auf der Karte haben, was wir uns schon sehr lange wünschen, ist natürlich eine Auseinandersetzung zwischen Daniel Bryan und The Miz. Da muss ich sagen, da habe ich richtig Bock drauf. Aber ich muss sagen, ich finde, das hätte man noch größer aufbauen können. Also das war jetzt so ein bisschen zwischen Extreme Rules und SummerSlam war das so ein bisschen reingebollert irgendwie. Da hätte man ein bisschen mehr Zeit investieren können. Ich fand es gut, dass man die beiden quasi nicht in Matches gemeinsam reingebuckt hat, sondern es eigentlich nur über Segmente und Attacken irgendwie gelöst hat. Das gefällt mir sehr gut, dass man nicht das 1000. Tag-Team-Match in irgendeiner Form gehabt haben. Aber irgendwie hätte ich da noch so 2-3 Wochen Aufbau gerne gehabt, dass man noch mehr Hass zwischen den beiden spürt. Ansonsten bin ich mit der Fehde zufrieden und erwarte mir hier ein tolles, intensives Match. Und das könnte auch für mich persönlich so mein Highlight werden, wenn dann nicht noch AJ Styles gegen Samoa Joe wäre. Kai, wie zufrieden bist du hier mit dem Aufbau? Weil diese Geschichte mit Talking Smack damals, das war ja auch was uns hier alle im Podcast bewegt hat.
Ja, das ist die Sache dabei so ein bisschen. Also ich kann verstehen, was du meinst, was den Aufbau angeht. Aber im Endeffekt finde ich den Aufbau auch irgendwie genau passend. Weil du hast eben nicht dieses, oh ja, und es ist so ein Six-Man-Tag-Match und in dem einen Team ist Miz und in dem anderen ist Brian, sondern Du hast jetzt eben diesen sehr schnell aufgekochten Aufbau, dass du sagst, okay, Daniel Bryan ist einfach wütend, hat Bock, dem jetzt aufs Maul zu hauen und geht auch irgendwie ans Set da und sowas und haut den weg und The Miz provoziert immer nur via Titantron und dieser wirkliche Aufbau, der ist ja über die letzten 2 Jahre passiert. Also dieses, ich meine, wie man immer so auf so schönen Bildern sieht, so dieses, oh, 8 years in the making, so erst war der Rookie von dem und hier und da. Also dieser große Aufbau, der ist ja schon passiert. Der wurde so bei Talking Smack losgetreten. Und jetzt war nur noch, wir bereiten euch darauf vor, dass ihr euch jetzt zusammenschlagen könnt beim SummerSlam. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm, dass es jetzt nicht so diesen, ich sag mal, langgezogenen Aufbau gab bei SmackDown, wo du gesagt hast, hier und da nochmal, sondern kurz, knapp, weil du hattest schon alles andere davor und daran kommst du auch eben nicht ran an dieses, also wirklich dieser Höhepunkt ist dieses Talking Smack Segment und das kannst du auch nicht toppen, meiner Meinung nach, weil das war so spontan und real auch, dass jetzt nur noch, jetzt muss halt das Match kommen. Also du willst darauf nicht mehr warten, das muss jetzt kommen und das kriegen wir jetzt und deswegen freue ich mich da unfassbar drauf.
Shaggy, bist du auch gehypt auf diesen Kampf?
Ja, ich bin auf jeden Fall gehypt auf diesen Kampf. Aber ich habe beide auch irgendwie im Rechte. Der Kampf kommt jetzt irgendwie dann doch, wirkt irgendwie überhastet, dass er jetzt plötzlich doch schon kommt. Man hätte ihn gern vielleicht erst bei WrestleMania oder so gesehen. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich jetzt auch schon wirklich 8 years in the making, wie Kai das gesagt hat. Und auch logisch, dass er jetzt bei einem großen Ereignis passieren muss. Und SummerSlam ist ja nach WrestleMania für die WWE das größte Ereignis, beziehungsweise das größte Ereignis im Sommer ist es ja definitiv. Von daher ist der Kampf hier auch sehr, sehr gut aufgehoben. Und ich freue mich da sehr drauf. Also das ist ja der Kampf, den man unbedingt sehen wollte, als erstes, nachdem Daniel Bryan wieder seine Ringfreigabe bekommen hatte. Und der Kampf wird jetzt auch stattfinden. Da bin ich heiß drauf und freue mich wirklich sehr. Und der Kampf ist auch sehr richtungsweisend für Daniel Bryan, weil man weiß ja immer noch nicht, ob er jetzt seinen Vertrag wirklich unterschrieben hat. Man wirbt schon mit ihm, aber es ist noch nicht offiziell, dass er im September noch tatsächlich Angestellter der WWE ist. Und wenn er jetzt hier klar gewinnen wird, wird er sicherlich definitiv weiter bei der WWE bleiben. Wenn er jetzt klar verlieren wird, dann ist er möglicherweise bald nicht mehr dabei. Und wenn jetzt The Miz unfair gewinnt, dann würde ich behaupten, dass wir da noch ein Rückmatch sehen. Also ich glaube auch, wenn Daniel Bryan jetzt tatsächlich bei der WWE bleibt, was wir alle erwarten und auch hoffen, dass es nicht das letzte Match in der Fehde ist, sondern das ist möglicherweise bei dieser Fehde, habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn wir da noch ein paar Matches sehen werden, wo am Ende dann Daniel Bryan ja als Sieger dasteht und auch bei WrestleMania dann endlich gegen den dann amtierenden SmackDown-Champion antreten wird.
Ja, unterschreibe ich komplett so. Also dieser Leidensweg, den Daniel Bryan dahinter sich hat, in Kombination auch mit dieser ganzen Missgeschichte, die da eben auch noch mit reinspielt, natürlich dann auch noch die Vergangenheit von NXT damals, das baut eigentlich alles eben auf diesen Kampf hin. Klar, irgendwie so in meinem Fliegen-Kurzzeitgedächtnis ist es eben so, dass eigentlich so das eigentlich erst nach Extreme Rules losgeht, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass das eben schon viel früher aufgebaut worden ist. Da gab es ja auch tolle Video-Vignetten, die dann WWE da wieder zusammengeschnitten hat, die auch richtig Bock da drauf machen. Also, ja, mal schauen. Also, ich bin sehr gespannt. Wir haben zuletzt oft so mit Dream-Matches um uns geworfen. Also, für mich ist das eigentlich ein Kampf. Noch vor einem Jahr, glaube ich, hätten wir alle sabbernd irgendwie vor dem Fernseher gehangen, wenn das jetzt stattgefunden hätte. Ich bin nicht mehr ganz so total drin, aber ich freue mich da trotzdem sehr drauf. Und ich sag jetzt einfach mal, dass The Miz hier gewinnt.
Boah, Kai, was denkst du? Krasse Ansage, also nicht schlecht. Ich sage, dass Daniel Bryan gewinnt. Also weil Bauchgefühl. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein The Miz dieses Aufeinandertreffen nach all diesen Jahren gewinnt. Also selbst unsauber wird er das Ding nicht gewinnen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Tja, warten wir mal ab, wenn das erstmal das so eine Babypuppe geflogen kommt.
Und mal was Nitzki und tritt die irgendwo hin.
Genau das. Shaggy, was denkst du?
Ja, ich hoffe und glaube, dass das tatsächlich, dass Daniel Bryan bei der WWE erhalten bleiben wird. Und da ich auch hoffe, dass die Fehde noch ein bisschen weitergeht, glaube ich tatsächlich auch, dass The Miz hier auf unfaire Art und Weise den Sieg davontragen wird. Und wie gesagt, am Ende wird Daniel Bryan trotzdem siegreich aus der Fehde hervorgehen.
Tja, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich bin ja Freund von so schlechten Sachen. Also von daher, ich fände es lustig, wenn irgendwie dann Maurice mit einer Babypuppe reinkäme und ihm das Baby zuwerfen würde. Und ich habe irgendwie zu viel geraucht heute, ich weiß es auch nicht. Nächster Kampf. Nehmen wir mal den Kampf um die WWE Intercontinental Championship zwischen Champion Dolph Ziggler, der natürlich von Drew McIntyre begleitet wird, gegen Seth Rollins, der ja mit dem Lunatic Fringe Dean Ambrose zum Ring
Lunatic, kommt. Nicht nur Lunatic.
Lunatic.
Der Englischkurs wieder bei Headlock geht weiter.
Genau das.
Lunatic.
Ja. Lunatic. ich fand auch das Comeback richtig cool, muss ich sagen. Also es hat richtig Spaß gemacht. Auch Dean Ambrose, David, Kai hat schon gerade richtig gesagt. Also der sah aus wie eine Maschine. Kurze Haare. Da haben wir übrigens auch eine Frage zu. Der Mischa fragt nämlich, was haltet ihr vom neuen Dean Ambrose? Er findet, er schaut nicht sonderlich gesund aus.
Was?
Ja, ich glaube, dass er damit ausdrücken möchte, dass er ein bisschen Hilfsmittel genommen hat. Das glaube ich aber nicht.
Ach, das ist
doch
Quatsch.
Ich glaube, dass Dean Ambrose zum ersten Mal in seinem Leben ein bisschen das Gym aufgesucht hat.
Ja, zum ersten Mal in seinem Leben ist auch Quatsch. Aber schön, wie Kai sich aufregt. Ja, klar, ich glaube, dass Dean Ambrose einfach, der hat ja einfach jetzt viel mehr Zeit auch gehabt zu trainieren. Ich glaube nicht, dass da Hilfsmittel dabei sind. Da würde die WWE sicherlich auch einen Riegel vorschieben bei Dean Ambrose. Ich glaube wirklich, dass er sehr, sehr viel trainiert hat und der brauchte auch einen neuen Look. Der brauchte einfach einen neuen Look. Der alte war verbraucht. Die Haare, das ging auch nicht mehr klar. Er sieht schon anders aus. Also man kann ihn wirklich optisch nicht mehr vergleichen mit Dean Ambrose vorher. Und ich weiß nicht, ob Renee Young ihn jetzt immer noch so hübsch findet wie vorher, aber sicherlich ist er auf jeden Fall überzeugender. Er ist eine Maschine im Ring und er hat mich durch seine Rückkehr viel mehr auf das Match gehypt, als ich vorher gehypt war tatsächlich. Also ich freue mich sehr auf dieses Match. Ich freue mich, Dean Ambrose wieder da zu sehen. Mit ihm hat man tatsächlich auch wieder jemanden, der jetzt auch im Main-Event-Pitcher mitspielt. Also wir haben in diesem Kampf allein ja drei, die in Zukunft im Main-Event mitspielen können und Dolph Ziggler. Also von daher, interessantes Match. Mein Tipp werde ich dann noch abgeben, aber ich glaube, wir werden ein gutes Match sehen, werden viele Eingriffe von Drew McIntyre und auch von Dean Ambrose sehen und am Ende sicherlich einen großen Brawl. Aber wer gewinnen wird, das möchte ich erstmal von Kai wissen.
Wie ich ja vorhin schon mal ein bisschen gesagt habe, das ist auch wieder so ein Ding, wo auch viel Potenzial drin ist. Also hier gibt es dann, wer turnt gegen wen, wie, wo, Heel und wer ist noch Freund, wer ist Feind. Also wie gesagt, das Comeback von Ambrose super. Und ich muss auch sagen, ich habe ihn trotzdem, also weil auch gerade so, ich glaube Olaf oder du warst auch, wo du gesagt hast, ach so ein Ambrose, den vermisse ich nicht wirklich, aber als ich ihn jetzt so gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach, ist schon schön, dass er wieder da ist. Und gerade auch so mit dem Look, ich finde, das ist jetzt wirklich so ein bisschen dieses vorher war irgendwie Lunatic, aber auch so ein bisschen Blink 182. Er war ein bisschen Lunatic, meinte ich, Entschuldigung. Aber auch so ein bisschen Blink 182. Ja, ich mache halt so ein bisschen Punkrock und dann mache ich mal so ein bisschen mit meiner Band irgendwas. Und jetzt ist so dieses, wenn du in der Schlange vor mir drängelst, dann esse ich dich auf. Das ist so komplett brutaler Straßenschläger-Look und das finde ich sehr geil, auch mit diesen rasierten Haaren. Natürlich jetzt auch viel Zeit gehabt, irgendwie Ernährung zu achten und sowas, weil er nicht darauf unterwegs ist, regelmäßig ins Gym zu gehen. Das siehst du auch eben, also da siehst du auch mal den Unterschied, ne? Das war ja auch so, als ein Rollins zurückgekommen ist bei Extreme Rules oder sowas, da war er auch auf einmal gefühlt doppelt so breit wie vorher. Und
ja, und ich glaube auch gerade, dass ein Dean Ambrose da auch noch mal, ich glaube, dass man dem vielleicht auch einfach mal ein bisschen erklärt hat, wie er dann auch trainieren kann. Und der muss ja auch mehr essen. Also das spielt ja alles damit rein. Der hat jetzt ja nicht ungesund Masse aufgebaut.
Nein,
der
sieht einfach krass aus.
Der sieht jetzt eben nicht so aus, als wenn er sich da irgendwie die Steroide reingepfiffen hat, weil dann wäre das alles viel übertrieben. Das sieht einfach aus, als hätte er gezielt Masse aufgebaut.
Ganz genau.
Und das passt auch. Also ich finde, das passt vom Look her. Er sieht jetzt einfach noch mal härter aus als vorher. Ich finde, er sieht aus, als käme er gerade aus dem Knast.
Ja, ein bisschen, ne?
So ein bisschen.
Ich finde nur noch diese Träne unterm Auge tätowiert.
Ja, irgendwie sowas, ne? Also ich fand das Comeback richtig cool und Shaggy hat es gerade auch schon gesagt. Also ich war vorher so ein bisschen so, ach ja, was? Wir hatten doch schon das Iron Man Match, dieses sehr merkwürdig, eher beschissene. Und jetzt noch mal
Dolph Ziggler
gegen Seth Rollins. Ja, ich weiß. Das wird auf ewig ein Streitpunkt hier im Podcast bleiben, dass Kai das Ironman-Match zwischen Dolph Ziggler und Seth
Rollins. Ich glaube, kein Streitpunkt, weil wir haben ja recht, Olaf. Das Match war ja scheiße, aber.
Ich bin einfach auf ewig der Lunatic.
Lunatic.
Der Lunatic. Der Lunatic, bitte. aber das hat schon was. Also, also ganz im Ernst, also es gibt ja hier zwei Möglichkeiten. Also, entweder es ist wirklich so, dass Dean Ambrose hier fair and square auf der Seite seines Shield-Bruders kämpft, oder es gibt einen Heel-Turn. Wie hoch seht ihr denn die Chance, dass es hier einen Heel-Turn gibt, Shaggy?
Das ist eine gute Frage. Also die Chance ist natürlich da. Gerade so, wenn man ihn jetzt so sieht, der ist, glaube ich, Dean Ambrose wäre einfach ein geilerer Heel als Face, glaube ich. Aber man wird ihn erstmal wohl noch als Face einsetzen. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt schon den Heel-Turn sehen. Ist schwer zu sagen. Also ich glaube eher, dass man hier auch Drew McIntyre die Möglichkeit geben sollte, im Rampenlicht zu strahlen und nicht irgendwie Seth Rollins verlieren zu lassen durch einen Eingriff von Dean Ambrose. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Dean Ambrose sicherlich auf die Seite der Heels irgendwann zu holen, aber vielleicht nicht unbedingt gleich nach seiner Rückkehr.
Kai. Also für mich heißt ein Ambrose Heel-Turn nicht, dass ein Rollins verliert, sondern dass Ambrose da Rollins hilft zu gewinnen, dann wird gefeiert und dann gibt's einen Dirty Deeds. Also das kann ich mir vorstellen. Und ich muss sagen, ich hätte da auch einfach Bock drauf. Also so leid es mir weh es mir tun würde für einen Seth Rollins, wo du wirklich die Freude in seinen Augen siehst, immer wenn ein Ambrose da ist. Das finde ich super. So ist wirklich, also einfach nur ein verliebter Blick. Ich hätte auch wirklich lieber den Heel Ambrose. Ich meine, das haben wir schon gesagt, vor seiner Verletzung, wo wir gesagt haben, so, ach komm, jetzt lass ihn nochmal Heel-Turn, lass ihn nochmal irgendwie durchdrehen. Und jetzt gerade mit dem Look, der hat einfach Bock, der Typ. Ja, der hat Bock.
Ich muss leider kurz dazwischen gehen, weil ich mir das gerade tatsächlich vorgestellt habe, wie Kai das gerade so gesagt hat. Ja, Kai, du hast vollkommen recht, ich will das auch so sehen. Ich will das ganz genau so sehen. Das ist einfach ein tolles Szenario. Warum nicht?
Weil, ich meine, du hast jetzt auch diesen schönen Pop gehabt bei Raw, einmal diesen Feel-Good-Moment, dann hast du den schon mal für SummerSlam raus.
Kai, make it happen.
Make a wish.
Book it. sehe ich das jetzt richtig, dass wir alle denken, Seth Rollins gewinnt hier?
Stille. Ja, also ich sag Rollins gewinnt.
Shaggy?
Ich glaube, ich sage auch, Seth Rollins gewinnt. Wie gesagt, ich mag auch Dolph Ziggler, aber ich mag Drew McIntyre sehr, aber ich glaube, mag Dolph Ziggler jetzt, das Dirigentschaft war jetzt eigentlich nur eine Fehde gegen Seth Rollins, vielleicht auch wirklich nur darum gebaut, auf eine Rückkehr von Dean Ambrose. Von daher, ja, ich glaube auch, dass Seth Rollins gewinnen wird.
Ja, halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Und nachdem Kai das so schön vorgetragen hat hier mit der Variante, fände ich das gut, so wie es ist. Nächster Kampf, da machen wir doch hier mal das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Alexa Bliss, der Championess, und Ronda Rousey. Und irgendwie, es ist ja ganz klassisch aufgebaut worden. Also Ronda Rousey als der starke Jäger eigentlich und der Favorit, der hier alles aus dem Weg räumt. Mehr oder weniger sogar die persönlichen Securities von Alexa Bliss gegen eine Championess, die eigentlich eher ja auf der feigen Seite mal wieder ist und eher wegrennt, Panik vor dem Match hat und so weiter und so fort. Also auf dem Papier ist Ronda Rousey der klare Favorit, aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das ist ein Fake-Out, mehr oder weniger. Und ich glaube, es wird auch hier in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte geben, dass Ronda Rousey verliert. Im Zweifelsfall wirklich auch durch einen Heel-Turn von Natalya. Wir turnen jetzt hier alles Heel und Face. Ich mag das gerade schon so, während wir hier reden. Alles hat irgendwas Spezielles und überall gibt es einen Eingriff. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so kommt. Aber ich glaube, dass Alexa Bliss hier verteidigen wird. Und dass es hier die erste Niederlage für Ronda Rousey auf dem einen oder anderen Weg geben wird. So. Shaggy.
Ja, vielleicht war das tatsächlich mal beabsichtigt, das mit Natalya. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich jetzt kurz wenige Tage nach dem Tod ihres Vaters auch schon in Kamera zurückkehrt und ob das der richtige Moment für einen Heel-Turn jetzt tatsächlich wäre. Wahrscheinlich wäre das nicht so das Richtige im Moment. Also von daher wird der Heel-Turn jetzt von Natalya wohl jetzt nicht kommen. Das bezweifle ich jetzt nach den Geschehnissen und dem Tod von Jim the Anvil Neidhart. Der mich übrigens auch ein bisschen erschüttert hat tatsächlich. Von daher glaube ich das jetzt nicht. Aber was ich glaube, ist tatsächlich, dass Ronda Rousey sicherlich Champion werden wird bei WrestleMania im Main Event im nächsten Jahr gegen Charlotte. Aber dieses Jahr noch nicht. Von daher wird sie jetzt hier auch nicht siegreich hervorgehen. Ich glaube tatsächlich auch an einen Sieg von Alexa Bliss. Aber vielleicht durch einen Einroller. Wirklich die erste Pinfall-Niederlage von Ronda Rousey. Ihr wird es nicht schaden und Alexa Bliss würde es sicherlich stärken. Und das wäre ein Schock für das Publikum möglicherweise auch. Also ich glaube, wir werden ein gutes Match haben, ein gut durchchoreografiertes Match, wie wir es von Ronda Rousey inzwischen kennen und auch erwarten tatsächlich, jetzt nach den paar Monaten erwarten wir tatsächlich auch ein starkes Match. Das wird es geben, aber ich glaube, sie wird sich nicht zu schade sein, sich hier schultern zu lassen, die gute Ronda.
Weißt du, ich glaube, dass gerade jetzt nach den, ich war ja auch schockiert über den Tod von Jim Neidhart, ne? Das ist ein Wrestler gewesen, der uns beide ja, Shaggy, so ein bisschen durch unsere Kindheit begleitet hat mit der Hart Foundation, egal ob es jetzt Anfang der 90er oder Mitte der 90er gewesen ist, dann später noch bei der WCW und so. Aber mich hat es eben dann auch gewundert, dass Jim Neidhart in dem Segment von Ronda Rousey so eine dominante Rolle gespielt hat. Und ich glaube, dass, also jetzt mal ganz, ne, ins Blaue hinein überlegt, ich glaube, dass man da so ein bisschen versucht hat, auch schon so eine kleine Fährte zu legen. Und dass dann vielleicht Natalya sagt so, du darfst es dir nicht rausnehmen, so über meinen Vater zu reden, du bist erst so kurz dabei,
ja,
und so weiter.
Ich glaube, dass man das Ronda Rousey ausgesucht hat, das zu sagen, weil Ronda ja auch wirklich eng auch mit Natalya befreundet ist tatsächlich und auch Ronda Rousey ihren Vater ja auch sehr, sehr früh verloren hat und weiß, wie die Schmerzen da sind. Ich glaube, das wäre tatsächlich nicht der richtige Move, Natalya jetzt zu turnen. Das wird sicherlich noch stattfinden, das wird irgendwann passieren, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es jetzt passieren wird. Das glaube ich, das ist nach den Geschehnissen, erachte ich das als schwer. Aber ich lasse mich da gerne auch überraschen, wenn es doch stattfinden sollte.
Kai, was denkst du?
Ich glaube, dass Ronda Rousey gewinnt. Wird Zeit. Also, die Sache ist, der Hype ist so unfassbar groß. Und ich meine, es ist auch immer so doofes WWE-Gewäsche gerade wieder. Aber WWE ist ja bekannt dafür, so große Momente zu verpassen. Also sei es auch bei Kleinigkeiten wie irgendwie Breezango oder sowas. Oder auch Braun Strowman, wo wir jetzt gesagt haben, okay, vielleicht gibt es ja doch den großen Payoff. Also, das ist ja schon so, dass wir sagen, jetzt ist der Moment und dann machen sie es nicht. Aber, also auch wenn du dir mal allein die Zugriffe bei den YouTube-Videos und sowas anschaust, ne? Irgendwie auch die großen Sachen da mit Roman Reigns und sowas, die haben 1,5 Millionen und ein Ronda Rousey-Video, das hat 5 Millionen Views oder sowas. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, der Hype ist gerade so enorm und ich denke mal, der wird dann auch irgendwann natürlich abflauen in den nächsten 4, 5, 6 Monaten. Von daher, lass mal hier eine Ronda Rousey jetzt gewinnen, das Ding erstmal mitnehmen. Ich bin auch so diesen Alexa Bliss Title Run sehr überdrüssig, um ehrlich zu sein, weil es ist die letzten, wie viel waren das jetzt, glaube ich, insgesamt 5 Title Runs, die sie hatte bei SmackDown und Raw kombiniert, die waren alle sehr, sehr, sehr ähnlich und von daher, dann nehmen wir noch eine Ronda Rousey, die dann auch aktiv den Titel verteidigt und Bock drauf hat und also ich bin da stark auf der Seite des, ich sag mal, noch, hoffentlich noch nur Part-Timers.
Ja, nee, ich glaube da eben nicht dran. Ich glaube, dass man da noch ein bisschen Zeit sich lässt. Ich glaube, dass Ronda Rousey als Jägerin deutlich besser funktionieren wird als Champion. Also das ist meine Befürchtung. So, ich bin mir da relativ sicher, dass man hier noch sie in dieser Rolle besser einsetzen kann als Championess, weil welches Babyface hat dann zuletzt als Champion irgendwie richtig gut ausgesehen. Das gab es eigentlich fast gar nicht mehr. Und ich glaube, da wüsste man nicht genau, wie man das machen sollte. Also klar wäre dann nochmal eine Fehde mit Nia Jax wäre dann irgendwie möglich. Aber ach, ich weiß auch nicht. Ist schwierig. Ich tippe hier drauf, dass Alexa Bliss, egal auf welche Art und Weise, verteidigt. Vielleicht auch einfach durch einen schnell durchgezogenen DDT nach diesem Armdreher von Ronda Rousey. Man weiß es nicht. Aber der Titel bleibt bei Alexa, meine Meinung. Shaggy, du hattest es auch gesagt, oder?
Ich habe es ja schon gesagt. Und ich würde eine Kiste Bier drauf verwetten, obwohl ich aktuell tatsächlich schon seit 6 Wochen keinen Alkohol getrunken habe, um das mal zu sagen. Stolz auf dich. Ich höre den Applaus im Hintergrund. ich habe ja schon gesagt, Ronda Rousey wird ihren ersten Titel erst im Main Event von WrestleMania holen. Das glaube ich schon, weil das der Moment noch, den Moment noch größer macht. Erstmal der erste Frauen-Main Event bei WrestleMania, trotz einer großartigen WrestleMania-Card, wie zum Beispiel Sting gegen den Undertaker. Oder
kämpft ihr da gegen Roman Reigns oder was im Main Event?
Nee, Roman Reigns der wird gegen The Rock kämpfen und keine Ahnung. Wir werden sehen, wer. Ronda Rousey gegen Charlotte wird der Main Event sein bei WrestleMania. Darauf lege ich mich jetzt schon länger fest.
Übrigens,
und da bin ich mir auch immer noch ganz sicher.
Das stimmt.
Und deswegen wird sie auch da erst die ersten Titel holen, weil das macht den Moment dann noch größer.
Ja, wir werden sehen. Dann haben wir noch zwei große Titelmatches natürlich. Ein Titelmatch, was so ein bisschen ein Indie-Dream-Match ist und ein anderes Titelmatch, was wir schon diverse Male gehabt haben und eigentlich nie so richtig überzeugt davon gewesen sind, aber wie kriegst
du? Also ich glaube nicht, dass Brock Lesnar gegen Roman Reigns ein Indie-Dream-Match ist.
Fangen wir erstmal mit AJ Styles gegen Samoa Joe an. Also da hat der Micha auch geschrieben so, hättet ihr das jemals geglaubt, dass wir das bei einem der Big Four Pay-Per-Views von WWE sehen? Kai?
Nö, aber ich hatte auch AJ Styles vor 2016 nicht wirklich auf dem Schirm, also ich bin da kein Maßstab.
Shaggy, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, wer hätte generell gedacht, dass AJ Styles bei der WWE so lange Champion sein wird oder generell Champion sein wird? Also von daher, klar, also die beiden waren Aushängeschilder bei TNA, die beiden waren im Indie-Bereich große Aushängeschilder. Und seit die WWE auch vermehrt auf solche Talente setzt, ist es eigentlich auch logisch, dass man solche Leute auch jetzt in den wichtigen Kämpfen bei der WWE sehen muss. Dass die beiden mal gegeneinander antreten beim Big Four, habe ich mir schon vor ein paar Monaten gedacht, ja. So, aber vorher vielleicht auch tatsächlich noch nicht. Und ich freue mich sehr auf das Match. Also das ist somit eines der Matches, auf das ich mich so wirklich intensiv freue, weil es wird, glaube ich, ein richtig geiles Match. Samoa Joe ist einfach ein Charakter, der in den letzten Wochen seit seiner Rückkehr einfach wirklich wieder eingeschlagen hat. Der ist am Mic so unglaublich gut. Da ist er tatsächlich um Längen besser, als ein AJ Styles ist. Das muss man natürlich auch sagen. Aber im Ring ist AJ Styles vielleicht der Beste in der WWE. Und wir werden hier ein unglaubliches Match sehen. Und ich glaube, hier wird auch schon mal festgelegt, wer der nächste Gegner von Daniel Bryan bei WrestleMania sein könnte. Wobei ich natürlich. Also ich bin gespannt auf dieses Match und freue mich sehr. Aber ich glaube hier tatsächlich, soll ich es schon sagen, ich glaube, dass hier Samoa Joe am Ende siegreich hervorgehen
wird. Das wäre nämlich mal eine Frage gewesen, ob es Zeit wird, dass der Title Run von AJ Styles hier beendet wird.
Ja, Kai. Die Zeit ist nämlich leider gekommen. AJ Styles ist als Champion jetzt, es waren 9 Monate oder 10 Monate, die er jetzt den Titel tragen durfte. Ich finde, es hat er gut gemacht, er ist ein würdiger Champion, man hat ihm das abgenommen, aber es ist Zeit für einen Wechsel, gerade bei SmackDown. Ich will jetzt Samoa Joe mit dem Gürtel sehen.
Kai.
Zumal AJ Styles ja noch mehr Zeit für seine Familie hat.
So, jetzt aber Kai.
Ich kann mir da auf jeden Fall einen Joe als Sieger vorstellen, aber ich möchte trotzdem, dass ein AJ weiterhin Champion bleibt. Also, ich muss sagen, dass gerade so Face- oder Babyface-Champions das Gefühl schwerer haben als Heel-Champions. So als Face auf lange Zeit zu überzeugen, finde ich es immer schwierig. Aber trotzdem, ich glaube, das wird jetzt so. Also, ich hoffe, dass das nochmal so dieses Standout-Match der AJ Styles Title Reign sein wird. Also weil wir dachten, okay, diese ganzen Nakamura-Sachen wären es, dann wurden sie es nicht. Und ich glaube, das könnte jetzt wieder so ein AJ Styles SummerSlam Monster-Match werden, wie schon vor 2 Jahren gegen Cena. Und das, sowas erhoffe ich mir da. Und ich habe da auch wirklich Bock auf eine Titelverteidigung von AJ, weil ich den super gerne auch mit dem Titel sehe. Und ach was, da spricht auch sehr viel Fan aus mir gerade.
Also ich glaube auch, dass ja, es wird Zeit für einen Wechsel. Also ich möchte auch ganz ehrlich einen Samoa Joe als Champion sehen, weil ich finde, der hat sich, Shaggy hat es gerade gesagt, unfassbar gemacht. Also er hat auch so eingeschlagen, wie ich das eigentlich nie erwartet hätte bei WWE. Auch gerade, dass er dann am Mikro noch so stark ist und so eine starke Ausstrahlung entwickelt. Ich finde ihn um Welten interessanter momentan als ein AJ Styles, auch wenn der natürlich ein bisschen den etwas flashigeren Kampfstil natürlich hat. Aber das sind beides Ausnahmeathleten, die hier zusammen im Ring stehen. Und das ist auch tatsächlich so eine Art Dreammatch für mich. Und ich hoffe, dass wir hier wirklich auch ein Dreammatch bekommen und nicht sowas wie beim letzten Dreammatch, was wir angekündigt bekommen haben zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura. Aber ich glaube, die beiden, die standen ja schon diverse Male im Ring in diversen Konstellationen. Ich glaube, die werden da ein richtig, richtig gutes Match abreißen. Das wird auch ein langes Match werden. Ich glaube nicht, dass wir da unter einer Viertelstunde rausgehen. Ich tippe mal eher, dass wir sogar 20 Minuten, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bekommen. Ah, das sollte richtig, richtig gut werden. Und übrigens, meine Lieblingsmatch-Konstellation ist hier übrigens nicht AJ Styles gegen Samoa Joe oder AJ Styles gegen Daniel Bryan oder Samoa Joe gegen Daniel Bryan. Ich will, wie wir es damals bei TNA gesehen haben, ich möchte gerne ein abgewandeltes Triple Threat sehen mit AJ Styles, Samoa Joe und Daniel Bryan. Weil das kann für mich auch ein Klassiker werden. So, wie damals mit Daniels zusammen. Das fände ich cool.
WrestleMania.
Ja, zum Beispiel. Hier, ich bin bei Samoa Joe. Kai ist bei AJ Styles. Shaggy ist auch bei Samoa Joe.
Joe.
Shaggy
Joe.
Ist heute in Chant-Laune. Ja, dann haben wir noch den großen Main-Event hier vor der Brust zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns um die Universal Championship. Und der Misha schreibt, mein Gott, soll man doch Roman Reigns endlich den verdammten WWE Universal Champion gewinnen lassen? Ne? Also so einen richtigen Run hatte er ja noch nicht. Jetzt wird es mal Zeit, dass Roman Reigns Champion wird. Ja, und die Frage ist, wird er hier Champion, Kai?
Ey, ja, nein, ist mir egal. Braun Strowman. Also, ganz ehrlich, so ist es mir. Ich meine, guck mal, du kannst es ja sehen, du hast alles versucht, so. Brock Lesnar hat gesagt, also hat er wirklich, also fast wörtlich gesagt, ey Fans, fickt euch alle. Der hat gesagt, Paul Heyman, so, du bist nicht mein Freund, hau ab, geh mir nicht auf den Sack. Also du hast ja wirklich mit Händen und Füßen versucht, dass die Leute einen Brock Lesnar scheiße finden. Und was hast du in der Go-Home-Show? Es gibt einen F5 und die Leute, Fans chanten One More Time. Also das war, ja, Leute, ihr habt's versucht, es hat nicht geklappt. Wir wollen Lesnar nicht als Champion, so, ich hätte einfach gern Champion, der dauerhaft da ist. So, scheiß drauf, ob es Reigns ist oder ob es Strowman ist. Natürlich, Strowman ist so aus Fansicht eher, aber meine Hauptintention ist es, Lesnar nicht mehr als Universal Champion zu haben. Von mir aus kann er auch ein Chad Gable gewinnen oder ein Jason Jordan.
Ja, man ist sich natürlich so ein bisschen überdrüssig, dieser ganzen Geschichte, ne? Also, das ist.
Also nicht ein bisschen, sondern komplett. 110% überdrüssig. Ja,
aber Shaggy, jetzt mal so ganz blöd formuliert, wenn jetzt am Ende Braun Strowman hier eincasht, wie wir uns das alle in unseren feuchten Fanträumen irgendwie erwünschen, werden wir dann nicht am Ende sagen, mein Gott, WWE hat alles richtig gemacht, dass man Brock Lesnar so lange hat Champion sein lassen, dass man Roman Reigns uns immer wieder in den Rachen gesteckt hat. Hat man es dann nicht richtig gemacht für diesen einen Moment, wenn Braun Strowman eincasht, die beiden beide auf seine Schultern packt, eine links, eine rechts und dann beide Powerslammt und,
boah, Junge,
und
dann so heftig.
Beide gleichzeitig pinnt.
Ja, es wird einen Pop auf jeden Fall geben, klar. Aber man hätte Brown den Titel auch schon vor etlichen Monaten damals geben können.
Eben.
Der war ja schon over. Von daher würde ich würde auch, egal was passiert, am Ende nicht sagen, die WWE hat alles richtig gemacht. Je nachdem, schauen wir mal. Aber ich glaube es nicht. Und wenn jetzt hier tatsächlich am Ende, an dem Abend, Braun Strowman, der hoffentlich dann den Koffer noch hat, auch eincashen wird, dann fände ich es eigentlich cooler, wenn Brock Lesnar vorher schon gegen Roman Reigns in einer Schlacht verloren hat, Roman Reigns eine Minute feiern darf und dann Braun erst kommt. Ich glaube, das wäre dann noch bigger. So, dann wäre der Pop noch größer.
Wie wisst ihr, wer es übrigens, wenn Roman Reigns clean gewinnt, alle warten auf den Cash-In, Roman feiert 4 Minuten, und SummerSlam geht off-air.
Wäre auch geil. Oder Brock Lesnar gewinnt einfach. Nachdem Roman Reigns aus 12 F5, heißen die ja aus F5s?
Ja.
Ja, der macht noch einen F5 vom Titantron aus 30 Metern Höhe und Roman kommt einfach bei 1 raus.
So, wie wäre das? Nee, oder wie wäre das nochmal eine ganz andere gewagte These? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gab in den letzten Wochen mehrere Segmente, Backstage-Segmente mit Roman Reigns und zwei anderen Wrestlern. möglicherweise, wenn die hier für die Entscheidung sorgen könnten.
Genau, und dann haben wir einfach The Shield mit, oder The B-Shield Und das wäre so krass und alle rasten richtig aus und tanzen.
B-Team, B-Team, go, go, go. Nein, also mein... Sorry, ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. Ich glaube, der Alkoholentzug macht sich langsam deutlich. Das Zittern hört aufgehört, aber ja, jetzt kommen die langsam die Gehirnnerven zurück. mein Lieblingsszenario ist tatsächlich, wenn man heute eincasht, dann sollte Roman Reigns Brock Lesnar nach einem harten Match besiegen, feiern und dann kommt Brown rein. Das wäre mein Lieblingsszenario. Das würde ich feiern tatsächlich. Da würde ich mich freuen, wenn der SummerSlam so auf Air geht. Und es wird nicht zum Heel-Turn von Braun Strowman führen, ganz gewiss nicht. Aber möglicherweise wird es ein Roman Reigns wieder zu einem härteren Hund machen und den vielleicht langsam tatsächlich noch härter sein lassen. Man muss ihn nicht Heel-Turn, aber einfach der rücksichtslose Roman Reigns, das fände ich schon gut.
Also nicht mehr The Big Dog, sondern The Hard Dog.
The Hard Dog.
Nicht zu wechseln mit dem Hot Dog.
Mit so einem Herz.
Also meine Wunschvorstellung, habe ich ja schon gesagt, wäre auch, dass Braun Strowman irgendwie hier eincasht. Ich weiß halt nur nicht, ob das so cool wäre, wenn er dann quasi einen fertigen Gegner platt machen würde. Und ich kann mich auch noch an Shaggys Worte von vor einigen Podcasts erinnern, wo er immer wieder gesagt hat, nein, also Braun Strowman wird rauskommen, wird sagen, hier SummerSlam, ne, klare Kante, kein Cash-In nach dem Match oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Also ich finde, dieses Eincashen danach passt eigentlich nicht zum Charakter Braun Strowman. Da tue ich mich extrem schwer mit. Also ich würde dann lieber wirklich dann auch ein Triple Threat zwischen diesen dreien sehen. Und am Ende, wie ich gesagt habe, wenn das übrigens kommt, dass das dann Double Power Slam gibt, dann will ich euch von euch aber auch wirklich hier einen Kasten Bier ausgegeben haben.
Aber ich meine, das wäre doch trotzdem auch genauso geil. Ach, also ein Cash-In lebt ja auch immer von diesen 2 Minuten, sage ich mal, dieses Entrance und alle rasten aus und wenn dann auch, also wenn du jetzt nicht 2 Minuten zum Einkerschen brauchst, die Carmella, aber so generell meine ich jetzt, dann hast du eben diese Euphorie, die ja so immer höher kocht, weil dann beginnt das Match und alle sind so, okay, scheiße, jetzt noch 10 Sekunden, dann ist er Champion oder sowas. Und also es wäre natürlich auch geil, wenn Lesnar rauskommt, wenn Roman reinkommt und dann kommt nochmal dieses Braun und Braun sagt, Leute, ich hab Bock, ich bin dabei. Aber
ja,
denn dann musst du das ja auch halten für 20 Minuten oder sowas. Und das ist so ein bisschen das Schwierige dabei, glaube ich.
Ja, es ist so ein bisschen natürlich ist das Schwierige, aber dann ist natürlich der Moment natürlich dann auch umso gewaltiger. Wir werden sehen. Also ich wünsche mir hier einen Champion Braun Strowman, der auf jeden Fall hier den SummerSlam abschließt. Weil, wie Kai es gerade schon so schön gesagt hat, ne, das wäre, glaube ich, zerstörend für jede Fanseele, wenn dieser Event einfach mit einem feiernden Roman Reigns oder einem feiernden Brock Lesnar off-air gehen würde. Oder wird man auch da sitzen und denkt sich so, sag mal, verarscht ihr mich jetzt? Also,
ohne Spaß, wenn das passiert, du kannst vorher die geilsten Matches gehabt haben, so mega krasses AJ Styles Samoa Joe Match, technisch perfekt und Ziggler Rollins einfach Hammer. Wenn das passiert, alle sagen, SummerSlam, nur scheiße. Alles scheiße.
Ich habe mir ist gerade ein Szenario eingefallen, was ich jetzt, glaube ich, tatsächlich feiern würde. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen wie übelstes Fangerede, was ja normalerweise auch nicht zu mir passt, aber irgendwie fände ich das jetzt großartig. Lass es so machen, wie Olaf das gesagt hat. Brock Lesnar gegen Roman Reigns, die beiden sind zum Ring gekommen, plötzlich ertönt die Musik von Braun Strowman, der sein Match am Anfang des Abends schon hatte oder auch vielleicht erst eine Stunde vorher und er sagt, okay, ich cashe jetzt meinen Koffer ein, ich cashe mich in dieses Match und dann gibt's ein Freeway und am Ende gewinnt Roman Reigns durch unfaire Art und Weise und das ist dann der Start des richtigen Heel-Turns von Roman Reigns. Klingt jetzt wie Fangerede, aber wäre schon auch ein geiles Szenario.
Oder was ist denn? Jetzt geht es einfach nur noch los, jetzt ist Eskalation. Oder doch, was ist B-Team. Denn, wenn es ein Triple-Threat-Match wird, ne? Dann gibt es ja auch No DQ. Dann kann ja auch Ambrose und Rollins eingreifen.
Habe ich auch gerade dran gedacht, ehrlich gesagt, ja.
Also dann ist ja komplett Anarchie.
Ja, das wäre schon, also ich, das wäre natürlich, ein, das war ja ein Szenario, was wir uns auch schon mal überlegt hätten, wenn die Bösen, vielleicht ein böses Shield am Ende, oder? Wie würdest du das sehen? Aber dann, Seth Rollins kannst du nicht auf die böse Seite aktuell bocken, glaube ich. Ja.
Das wäre einfach nur so ein ganz heftiges Overbocken, so Cash-In und dann gewinnt kurz Braun Strowman und dann nein, Shield und alle sind so, was ist gerade passiert?
Das wäre zumindest mal ein geiler Moment, also so im Sinne von, da passiert auf einmal wieder irgendwas Überraschendes.
Da passiert ne? was.
Ja. Ja, doch, wäre auch.
Ach ja.
Wir werden sehen. Oder die Young Bucks.
Ja, oder die Young Bucks.
Ich glaube wirklich, die Young Bucks.
Ja.
Ja. Oder hier, wie ist nochmal der Tamatonga oder so, der sich mit Roman Reigns da immer auf Twitter beeft?
Man weiß es nicht. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es genug Unwägbarkeiten im gesamten Event. Und ich glaube, das ist auch das, was das so ein bisschen spannend macht. Weil von den Matches an sich ist es eigentlich nicht so aufregend. Aber wir haben zumindest so 4-5 Kämpfe, die durchaus ja, spannend sind und vor allem auch so ein bisschen unkalkulierbar sind. Und letztlich ist es dann eben an den kreativen Köpfen bei WWE, da irgendwie was Interessantes rauszuholen, weil die Möglichkeiten sind da. Also die Wege sind eigentlich darauf zugeschnitten, dass hier irgendwas Spannendes passieren könnte und wir werden sehen, wie das ausgeht. Also ich halte auch eine Neuformierung oder irgendwie einen Aufbau von The Shield nicht für komplett abwegig in den nächsten Wochen und vielleicht dann auch schon beim SummerSlam. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist das ein Event, auf dem man sich freuen kann. Ein anderer Event, auf dem man sich freuen kann, ist natürlich auch NXT TakeOver Brooklyn. Da gehen wir jetzt auch noch ganz schnell durch, hier einmal im Schweinsgalopp. Und da hat uns der Mischa auch noch geschrieben, nämlich SummerSlam Main Event ist Brock Lesnar gegen Roman Reigns, TakeOver Main Event ist Tommaso Ciampa gegen Johnny Gargano. Besaufen sich die WWE-Angestellten rund um Vince McMahon oder denken die sich nichts dabei? Ich glaube, also ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, er unterschätzt so ein bisschen die Drawing-Power eines Brock Lesnar und so. Also ich glaube, ein Tommaso Ciampa gegen Johnny Gargano ist zwar so objektiv gesehen das geilere Match, aber natürlich das größere Match ist natürlich Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Oder Kai, wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer so die Sache, die man ein bisschen unterschätzt. Also weil man sagt, so, okay, Wrestling, geil, das ist so das Match schlechthin und das wird Hammer. Und es wird natürlich auch um Längen besser wrestlerisch als Lesnar gegen Reigns. Und auch vom Storytelling her oder sowas. Aber im Endeffekt wirst du damit die Wrestling-Fans bekommen, die das sowieso schon schauen. Also du wirst jetzt nicht irgendwie nicht viele neue Leute dadurch gewinnen. Aber jemand, der sagt so, oh, da ist doch dieser Typ, der letztens noch bei UFC war und den Champion herausgefordert hat, der kämpft da jetzt auch. Der Hype ist dann einfach viel, viel größer. Und du musst ja auch dieses Mainstream-Kaliber da nochmal irgendwie mit reinrechnen, das ein Brock Lesnar mitbringt. Egal, wie kacke wir denn alle finden als Universal-Champion.
Ja.
Und ich meine, deswegen haben wir ja auch NXT. Das ist ja immer dieses schöne Wrestling für diese Hardcore-Fans und dann einfach so ein bisschen das Mainstream-Produkt.
Ja, ganz genau sehe ich das auch. Shaggy, was sagst du zu dieser Aussage vom Mischa und wie ist dein Bauchgefühl vor NXT TakeOver?
Ja, im Grunde dazu sage ich erstmal, das, was ihr gesagt habt, das stimmt schon vollkommen. Und ich wiederhole nochmal, was ich vor einigen Podcasts mal gesagt habe. Mein Lieblingsmatch beim WrestleMania-Wochenende, da gab es ja auch schon Ciampa gegen Gargano. Dieses fünf, wirklich wahnsinnige Fünf-Sterne-Match. Trotz allem war mein Lieblingsmatch an dem Wochenende tatsächlich das Mixed-Match Ronda Rousey und Kurt Angle gegen Triple H und Stephanie McMahon. Das fand ich irgendwie noch unterhaltsamer, weil einfach auch da so viel mehr Show noch dabei war. Das ist so meine Art. Klar mag ich auch die tollen Matches, deswegen schaue ich New Japan und so weiter. Aber ich mag auch die Show nebenher und das gehört auch einfach alles dazu. Zum Glück sind Geschmäcker verschieden und sicherlich ist Brock Lesnar gegen Roman Reigns, obwohl wir es auch schon 100 Mal gesehen haben, das größere Match. Und Ciampa gegen Gargano haben wir aber auch schon einige Male gesehen. Und dieses Match findet ja auch nur statt, weil sich ein Aleister Black tatsächlich verletzt hat.
Genau.
Das Match hätte ich interessanter gefunden als jetzt ein Last-Man-Standing-Match zwischen Ciampa und Gargano. Von daher, ich bin nicht so ganz 100% gehypt auf NXT TakeOver, obwohl da auch wirklich geile Matches dabei sind.
Ja, es ist wieder so ein bisschen merkwürdig. Ne? Wir haben ja im Vorfeld hier schon so kurz drüber gesprochen. Es ist wieder so ein NXT-Event, da denkt man sich so, ja, klingt irgendwie ganz cool, aber mal sehen, wie es dann letztlich wird. Und wahrscheinlich wird es dann wieder ein richtig geiler Event werden. Aber so die ganz, ganz großen Dinger, finde ich, sind jetzt irgendwie diesmal nicht dabei. Also klar, wir können ja die Karte so ein bisschen von hinten aufrollen. Also Tommaso Ciampa gegen Johnny Gargano ist gesetzt. Das wird ein richtig cooles Ding. Aber ich finde, eine Last-Man-Standing-Stipulation für die beiden ist ein bisschen schwierig, weil das natürlich auch so ein bisschen den Fluss daraus nehmen kann mit den Ten-Counts immer wieder. Das ist sehr schwierig, das zu booken. Kai, wie siehst du hier speziell die Stipulation, was das angeht?
Das ist mir übrigens erst aufgefallen, seitdem du das mal kritisiert hast, ich glaube in einem AJ Nakamura-Match, dass diese Last-Man-Standing-Matches natürlich teilweise Längen haben durch die vielen Counts, die dann irgendwie bis 9 oder bis 8 oder sowas gehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag die Fehde von den beiden, aber ich bin kein Fan davon, dass die Matches alle immer eine halbe Stunde gehen müssen. Also ich verstehe das und ja, Storytelling, bla bla bla. Ich bin immer so, ach, weiß ich nicht. Also da habe ich einfach so wenig Aufmerksamkeit für, weil ich kann mich halt nur so in Snapchat oder Instagram-Videos konzentrieren, weil die sind kurz, die kann ich mir merken. Alles, was länger geht, schaue ich nicht.
Shaggy, wie siehst du hier den Kampf?
Ja, ich freue mich trotzdem sehr auf dieses Match. Ich bin auch, wie ich eben gesagt habe, kein Fan vom Last Man Standing Match, von der Stipulation, aber die beiden werden trotzdem ein Hammer-Match abliefern. Ich finde es wirklich schade für Aleister Black, der war ja noch tatsächlich noch nie im Main Event von NXT, obwohl er Champion war.
Ja.
Er stand nie im Main Event. Schade, dass er es diesmal auch nicht geschafft hat, aber die Art und Weise, wie er ihn rausgeschrieben hat, war für meiner Meinung nach sehr, sehr originell. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Er ist ja er wurde ja auf dem Parkplatz attackiert.
Von Rikishi, der wurde angefahren.
Ganz viele Wrestler, jetzt in der letzten NXT-Folge wurde so ein Video gezeigt, wie ganz viele Wrestler in dem Zeitpunkt irgendwie auf dem Parkplatz waren, da langgelaufen sind. Also ungefähr 15 verschiedene Verdächtige, die es sein könnten. Auch ein Marcel Bartel zum Beispiel stand auf dem Parkplatz. Also wirklich ganz, ganz viele Wrestler, die da zu dem Zeitpunkt in der Nähe waren. Und jeder hätte es sein können. Das finde ich schon wieder sehr, sehr geschickt gemacht. Oder auch nur, da wurde das Video näher beleuchtet. Aber auch nur so das Video, was man im Internet gesehen hat, da sieht man ja Johnny Gargano kurz irgendwie reinkommen und man sieht die Undisputed Era mit dem Auto an dem Tatort vorbeifahren und so. Aber tatsächlich sind doch sehr, sehr viel mehr Wrestler zu dem Zeitpunkt dort gewesen. Sehr, sehr geil gemacht. Das ist wieder NXT. Dafür liebe ich NXT. Ich liebe das Storytelling von NXT. Einfach großartig. Das haben sie super gemacht. Die haben das Beste rausgeholt, was sie machen konnten. Und trotz allem freue ich mich schon auf das Match, aber wie gesagt, es ist lässt nicht meine Lieblingsstipulation, aber die beiden werden natürlich wieder einen Hammer raushauen. Alles andere als ein 5-Sterne-Match würde mich schon sehr verwundern.
Ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass es ein spannendes Match wird, aber werden sehen, das ist immer so eine Geschichte mit Last Man Standing Matches, wie gut das dann funktionieren wird, aber ich denke, dass da auch einige heftige Aktionen wieder gezeigt werden, sei es jetzt auf dem Betonboden oder von der Bühne oder sonst irgendwas, das werden wir sehen. Das wird garantiert ein herausragendes Match werden und wird garantiert auch der Main Event werden. Dann fragen wir erstmal hier, wer gewinnt denn das Ding hier, Kai?
Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich finde, das ist immer schwer zu tippen.
Wissen das aber auch alle nicht, Kai. Wir wissen von keinem Kampf hier oder von keinem Match die Ergebnisse. Aber wir sind ja hier, um uns darüber zu unterhalten.
Ja, Gargano gewinnt.
Und wird Champion.
Weil der andere verliert. Ja.
Na, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass Ciampa hier verteidigt auf irgendeine komische Art und Weise. Shaggy.
Ich glaube auch, dass Ciampa hier verteidigt. Auf unfaire Art und Weise, sicherlich auf harte Art und Weise am Ende. Gargano wird irgendwann den Titel, Titel tragen müssen. Das ist auch aus die Geschichte, die hier irgendwie geschrieben wird. Aber das wird er jetzt noch nicht machen. Ich glaube, das wäre noch zu früh. Das war noch nicht beabsichtigt. Und ein Aleister Black wird auch noch mal zurückkehren und auch in der Geschichte noch mal ein Wörtchen mitreden. Ich weiß gar nicht, wie lange seine Verletzungszeit jetzt irgendwie
nur kurz, glaube ich, oder?
Ja, nicht so lange, 6, 7, 8 Wochen oder sogar. Dann wird er auf jeden Fall wieder da sein. Vielleicht werden wir beim nächsten NXT Takeover das Triple Threat Match oder den Freeway Dance sehen zwischen den dreien. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, hier wird Ciampa auf jeden Fall am Ende siegreich hervorgehen.
Ja. Nächstes Match, der Kampf um die NXT Women's Championship zwischen Shayna Baszler, der Championess, und Kairi Sane. Ich finde, Shayna Baszler hat sich in den letzten Wochen toll gemacht. Ich finde, Kairi Sane hat zuletzt auch ein bisschen eine andere Seite zeigen können, also ein bisschen eine härtere Seite, ein bisschen ehrgeizigere Seite, auch mit den Attacken gegen die Shayna Baszler. Also da auch eine Härte gezeigt, die eben vorher war sie eher so die sehr niedliche, ne? Die mit ihrer Yacht und so, obwohl sie im Mae Young Classic ja.
Eine Piratin,
ja,
keine Yacht.
Aber es wird doch tausendmal betont, dass sie irgendwie früher als Sport hier Yachten gefahren hat und solche Sachen.
Das stimmt.
Und das fand ich immer so albern, so als ob das ein Aushängeschild für jemanden wäre, der im Wrestling-Ring steht. So, weiß ich nicht, ich finde das albern. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich finde, man hat beide Charaktere hier ganz gut aufgebaut und hat auch mehr Facetten gezeigt. Der Kampf kann, glaube ich, ordentlich werden. Das wird kein Klassiker, davon gehe ich mal ganz, ganz klar aus. Aber die Konstellation natürlich mit Shayna Baszler, die ja zuletzt sehr gnadenlos mit ihren Gegnern umgesprungen ist, und dann eben auch Kairi Sane, die immer die Sympathien des Publikums irgendwie auf sich zieht, das bringt schon was. Und das wird ein guter Kampf, aber ich glaube, dass am Ende Shayna Baszler verteidigen wird. Shaggy, und du?
Ich habe vor kurzem erst gehört, dass Kairi Sane früher auch Yachten gefahren hat, und das macht sie für mich als Wrestlerin noch interessanter. passt zu ihrem Charakter. Eine tolle Wrestlerin, ich mag sie sehr, ich mag Kairi Sane sehr, ich mag ihren Finisher, den Insane Elbow, einfach, der ist einfach unglaublich, einer der krassesten finnischen Moves überhaupt. Und sie wird sicherlich auch nicht mehr lange ihre normale Hüfte da haben können, wenn sie den Move auch noch länger zeigt. Und ich muss aber auch sagen, Shayna Baszler überzeugt mich nicht erst seit Wochen, sie überzeugt mich schon seit langem in ihrer Rolle. Ich finde sie wirklich gut. Ich weiß, sie hat viele Kritiker, es gibt viele, die sie nicht mögen, ihre Art nicht mögen und sie als Wrestlerin auch sicherlich nicht so hoch einschätzen, aber sie spielt genau das, was sie spielen soll. Und das bringt sie überzeugend rüber. Den Bully, den nehme ich ihr total ab. Und ich finde auch, das Match ist gut aufgebaut. Ich freue mich auf das Match ein bisschen. Das wird ein hartes Match. Ich glaube, das wird vielleicht das schwächste Match an dem Abend, weil die anderen Matches auch richtig, richtig starke Wrestler auch dabei haben. Aber es wird trotzdem ein gutes Match. Und ich glaube aber auch, dass Shayna Baszler am Ende ein Stück weit vorne sein wird und Kairi Sane zur Aufgabe zwingen wird. Und dann warten neue Aufgaben auf Shayna. Aber Kairi Sane wird sie hier nicht schlecht schlagen. Immerhin hat sie früher Yachten gefahren. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe.
Kai.
Also durch die Sache mit den Yachten ist es halt schon echt Alter. Ein großer Vorteil auch gegen Shayna Baszler, ne? Weil da weiß die ja auch natürlich, wie die mit starken Wellen umzugehen hat. Ich glaube, Shayna Baszler gewinnt.
Okay. Dann haben wir den Kampf zwischen Adam Cole und Ricochet um die NXT North American Championship. Undisputed Era, ja, momentan mit 2 Titeln hier in den Pay-Per-View gegangen.
Sogar mit 3.
Ja, mit 3 Gürteln.
Ja, okay, ja. Na. Ja, ist die Frage. Aber WWE nennt die ja nicht Gürtel, die dürfen nicht Gürtel genannt werden.
Gürtel
heißt also in der Promo-Klasse lernt man das anders.
da heißen sie Title und dann sind es auch nur 2. Ja.
Genau.
Ja, also das ist natürlich auch so ein Indie-Darling-Match hier. Also Ricochet und Adam Cole. Ich finde, Adam Cole bringt unfassbare Persönlichkeit mit. Ricochet natürlich hat sich auch gut in das NXT-Roster eingefügt. Ich finde, dieser Kampf bräuchte gar nicht unbedingt einen Titel, so eigentlich, aber ja, weißt du, dass die beiden sollen einfach
die ja,
Tüte abreißen, da bin ich total zufrieden damit. Also,
spricht für sich das
ja,
Match.
Ja, eben. Und deswegen, ich glaube, dass hier Adam Cole müsste eigentlich verteidigen. Ich bin gerade am Überlegen. Kai, was glaubst du, wie wird hier das Match ausgehen? Ich brauche Inspiration.
Ich glaube, Ricochet gewinnt.
Du tippst auf Ricochet?
Ja, genau, weil ich oder das ist immer diese komische Logik dahinter, weil ich glaube, Ricochet gewinnt, weil ich nämlich auf der anderen Seite glaube, dass Undisputed Era die Tag Team-Titel verteidigt.
Okay.
Und ich mir nicht vorstellen kann, dass die beide behalten, deswegen sage ich dann, dass da Ricochet gewinnt.
Ja, ist natürlich, aber es ist halt gehopst wie gesprungen eigentlich, wie man so schön sagt. Also, das sind zwei.
Gerade bei dem Ricochet.
Ja, das
der hopst und springt ja sehr viel.
Und springt auch. Das sind zwei Leute, die werden auch bei WWE in naher Zukunft irgendwie eine große Nummer sein. Gerade Adam Cole, glaube ich, da verspricht sich da auch ein Triple H extrem viel von. Da bin ich sehr gespannt, aber wie deren Karriere weitergeht. Und hier auf das Match, muss ich sagen, bin ich gar nicht so mega gespannt. Also, Shaggy, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber das ist für mich nicht so riesig aufgebaut worden, wie man es hätte aufbauen können, oder?
Ja, man hat ja auch nicht so viel Sendezeit, aber das Match ist schon ganz gut aufgebaut worden. Man hat ihm natürlich jetzt nicht das Main Picture gegeben, weil das ja auch nicht der Hauptkampf ist. Von daher hat man da auch nicht so viel Zeit eingeräumt, aber doch ordentlich aufgebaut ist es schon. Das kann man schon so sagen. Das war schon ganz gut gemacht in den letzten Wochen. Die letzten 2 Wochen wurde das dann auch weniger aufgebaut, aber davor war es schon, da fand ich schon das Standing des Matches irgendwie richtig gut. Und ich muss tatsächlich erstmal ganz kurz sagen, wie geil NXT, wie mir wieder auffällt, was für einen geilen Kader NXT einfach hat. Das ist ja unglaublich. Mit Ciampa, mit Gargano, mit Cole und Ricochet, jetzt, allein die wir jetzt genannt haben, sind das 4 Leute, denen ich im Hauptroster auch einiges tatsächlich zutraue. Ich bin von Adam Cole und auch von Ricochet sehr, sehr überrascht, sehr, sehr positiv überrascht, wie schnell sie doch auch bei NXT überzeugt haben. Ich kannte sie ja beide vorher sehr, ich mochte beide vorher schon, aber bei NXT haben sie nochmal irgendwie, ich finde, nochmal eine Schippe irgendwie draufgelegt, dass sie auch wirklich im Mainstream auch wirklich erfolgreich sein können. Das haben sie jetzt bewiesen, das haben sie gezeigt. Ein Adam Cole hat einfach so ein unglaubliches Charisma. Also ich habe ihn am Anfang ein bisschen skeptisch gesehen, als er bei NXT gestartet ist. Aber der hat mich dann einfach überzeugt. Der ist großartig. Ich glaube, obwohl er jetzt sicherlich nicht der am stärksten gebaute, körperlich aufgebaute Wrestler ist, dem könnte die Zukunft in der WWE sicherlich gehören. Das ist ein großartiger Mann. Und Ricochet steht dem im Nichts nach. Der lässt einfach so wirklich High-Flying-Aktionen so einfach und simpel und ungefährlich aussehen. Also das ist unglaublich, wie der das macht. Tolles Match. Ich freue mich jetzt, nachdem ich jetzt 2 Minuten über das Match geredet habe, noch mehr als vorher. Ich glaube aber tatsächlich, dass Adam Cole am Ende den Gürtel behalten wird. Wir werden ein gutes Match sehen. Und beide werden dann aber auch irgendwann um den Haupttitel bei NXT kämpfen. Aber Adam Cole sollte den Gürtel noch tragen. Ich glaube, die Undisputed Era wird alle Titel behalten an dem Abend.
Ich überleg halt, weil Ricochet müsste eigentlich auch langsam mal einen großen Sieg davon tragen. Das wäre also nach dem Match gegen Velveteen Dream natürlich. Aber ich glaube eigentlich, ich bin mir da sehr unschlüssig, wie dieser Kampf ausgeht. Ich sage jetzt einfach mal, Ricochet wird neuer NXT North American Champion. Werbe ich einfach mal so in den Pott und dann werden wir sehen, wie das von Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wie es dann ausgeht. Kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir noch die Undisputed Era. Kai hat es gerade schon angesprochen. Also Kyle O'Reilly und Roderick Strong, die auf Mustache Mountain treffen, also Tyler Bate und Trent Seven. Und es geht um die NXT Tag Team Championship. Den Kampf hatten wir schon mehrfach und jedes Mal war der eigentlich geil. Und ich erwarte mir hier nichts anderes, aber ich glaube auch, dass Undisputed Era verteidigen werden hier. Kai, was denkst du?
Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, aber können wir kurz darüber reden, dass wir jetzt hier Tyler Bate haben, und ich glaube Trent Seven auch, wenn ich nicht komplett falsch liege, die jetzt hier vor 10.000 von Leuten auftreten.
Ja.
Und am 1. in der Turbinenhalle.
Ja.
Vor uns. Was sehr geil ist. Also wenn du dir mal die Dimension wegtust oder sowas, Turbinenhalle, keine Ahnung, 700 Leute, NXT Takeover, 15.000 oder sowas.
Ja.
Das ist schon krass irgendwie. Also, heftiges Ding. Ich freue mich auch auf das Match. Ich muss sagen, die anderen habe ich nie wirklich komplett gesehen. Immer nur viel Gutes drüber gehört. Von daher, ich freue mich darauf, das jetzt zu sehen. Also, ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, weil ich gehe halt von dem Hype aus, den ich mitbekommen habe.
Ja, also die Matches davor waren schon herausragend. Und hier, das wird nochmal dasselbe Spiel werden irgendwie. Also, ich erwarte da nichts mehr als auch einen möglichen Showstealer. Aber das Problem ist, dass irgendwie so ziemlich jedes Match könnte hier der Showstealer werden. Also, NXT ist ja auch so ein Garant für richtig starke Tag-Team-Matches. Und da wird das hier keine Ausnahme sein. Shaggy, wie ist deine Meinung hier zu dem Kampf?
Ja, es wird auf jeden Fall ein tolles Match. Das einzige Problem ist, dass wir es tatsächlich jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Ich bin gespannt, was sie da noch Neues hinzufügen können. Der erste Kampf der beiden mit dem damals überraschenden Titelwechsel an Mustache Mountain war schon großartig. Ich weiß nicht, ob sie das toppen können, aber ich hoffe sehr und es wird ein tolles Match. Ich mag Kyle O'Reilly, den muss ich mal besonders erwähnen, den finde ich richtig toll. Den mochte Olaf am Anfang nicht so, aber der hat sich einfach toll entwickelt. Ich mag die Art, wie er sich bewegt und wie er redet, den finde ich super. Ich glaube aber, dass die Undisputed Era hier siegreich hervorgehen wird.
Ja, ja, ja. Ein Match haben wir noch und das ist auch was, was den Shaggy garantiert ganz besonders freut. Es gibt nämlich noch den Einzelkampf zwischen dem Velveteen Dream und EC3, Shaggy.
Ja, ich muss sagen, dass in dem Match tatsächlich mein aktuell heimlicher Liebling in dem Match steht. Ich liebe den möglicherweise mehr, also jetzt aber auch tatsächlich nicht metaphorisch liebe ich ihn mehr, so, als alle anderen Wrestler aktuell bei der WWE unter Vertrag. Ich finde ihn einfach großartig. Der Velveteen Dream ist ein super Wrestler, dem die Zukunft
gehört. Mehr als er in Englisch?
Aber ich rede von EC3. Ich finde den einfach unglaublich, den Typen. Der ist unterhaltsam, der ist Charisma pur. Das ist ein nächstkommender Topstar. Der wird die WWE im Sturm erobern. Er ist sicherlich nicht der beste Wrestler im Ring. Er ist aber gut im Ring. Aber er hat so ein Charisma und er hat so eine Ausstrahlung, er hat so ein Body, der hat einfach so was Einzigartiges. Dem gehört definitiv die Zukunft. Ich bin froh, dass er wieder zurück ist. Der steht nächstes Jahr gegen Ronda Rousey im Main Event. Aber nein, so schnell wird es nicht gehen. Aber auf dem werden wir noch einiges, auch von Velveteen Dream. Also das sind zwei Wrestler, bei Velveteen Dream finde ich es schwierig mit seinem Gimmick, dann im Hauptroster, ob das wirklich funktioniert. Ich finde den großartig. Und er ist leider im Moment immer so ein bisschen dafür da, kommende Topstars ja aufzubauen. Das war ja in den letzten Wochen, Monaten bei TakeOver immer mal wieder so. Und ich glaube, hier wird es auch so sein. EC3 ist einfach jemand, dem ich hier den Sieg einfach so sehr gönne und dem ich dann auch gerne um den Titel kämpfen sehen würde. Ich feiere den Typen und ich glaube, er wird hier auch gewinnen.
Ich muss sagen, dass man das Gefühl hat, dass EC3 jetzt endlich auch bei NXT angekommen ist. Also bei den ersten Auftritten hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, so ja, der sucht noch so ein bisschen seine Rolle irgendwie und war noch so ein bisschen unsicher, wie er sich positionieren soll und so. Aber jetzt gerade durch diese Fehde mit Velveteen Dream, wo die beiden ja so extrem mit ihrem Charisma spielen konnten, das hat schon richtig Spaß gemacht. Also die beiden haben das drauf und das ist auch für mich auch so ein Kampf. Ja, das ist ganz merkwürdig. Also das könnte auch wieder so ein typisches Velveteen Dream Match sein. Da muss es gar nicht um Titel gehen. Das kann einfach auch durch die Geschichte und die Charaktere interessant sein. Damit steht das für mich im ganz krassen Kontrast zu ganz vielen anderen Kämpfen, die vielleicht viel, viel ja, spektakulärer sind. Aber die beiden, die machen das dann auch ganz viel mit Psychologie und solchen Sachen und erzählen eine Geschichte. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon darauf zu sehen, was der Velveteen Dream diesmal auf seiner Hose haben wird. Das ist ja auch immer so eine ganz besondere Sache, ne? Also, das sind zwei, ja, wie soll man sagen, das sind keine Spot-Monkeys oder sonst irgendwas, das sind halt Charakter-Wrestler. Und das ist auch mal schön, sowas auch in der heutigen Zeit noch zu sehen. Ne? Also, das hat man ja auch teilweise, gerade aus von den Leuten, die dann so bei NXT auftreten, ja dann auch nicht ganz so oft. Kai, wie siehst du hier den Kampf?
Ich hab da einfach Bock drauf. Also, so weird und komisch, wie dieses in Velveteen's World-Promo-Ding war. Ich weiß, ich habe da irgendwie Bock drauf. Ich freue mich auf jedes Velveteen Dream Match. Und das ist halt die Sache, dieser Typ, der Charakter, der holt dich irgendwie mehr als teilweise Titelmatches oder sowas. Und das ist ja erstmal eine Leistung.
Ja.
Von daher, ich habe Bock drauf. Ich habe die Befürchtung, die ich halt bei ihm habe, ist immer, dass er so der Stepping Stone ist für die Nächsten, die immer kommen. Mhm. So, ja, erst eine Viertel gegen Velveteen, dann am besten gegen den Gewinn und dann geht's weiter. Also das war bei Alistair so, das war bei Ricochet so und irgendwie, weiß ich nicht, also Velveteen Dream ist alle sagen so, boah, ja, geiler Typ, aber der gewinnt komischerweise nicht.
Ja, das haben wir, glaube ich, die letzten Male auch mal so ein bisschen bemängelt oder angesprochen, aber klar, ja, das ist so, man hat das Gefühl, dass der Velveteen Dream braucht keine großen Siege, um over zu sein und ich glaube, dafür nutzt man ihn momentan auch, auch weil der ja auch noch extrem jung ist natürlich, ne? Das darf man auch nicht vergessen, der kann noch ein bisschen bei NXT reifen. Andererseits muss da eben dann auch irgendwann der Sprung nach oben kommen. Ich glaube, irgendwann muss man den ins kalte Wasser schmeißen. Aber vielleicht hat man da auch einfach Angst davor, dass man nicht genau weiß, was man im Main-Roster mit ihm anfangen soll. Ne? Weil bei NXT genießen ja auch die Schreiber ja schon ein bisschen mehr Freiheiten und auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, um den Charakter irgendwie in Szene zu setzen. Bei SmackDown, da hätte natürlich auch deutlich stärkere Konkurrenz noch, was so das Mic-Work und alles andere angeht. Müsste man mal sehen. Trotzdem, hier mal der Tipp. Wer gewinnt denn hier, Kai?
EC3. Also, never change running system.
Ja, ich glaub's eigentlich auch. Shaggy.
Ich glaube auch, dass EC3 hier gewinnen wird. Also, es tut mir leid, wenn Velveteen Dream. Ich mag ihn wirklich sehr und ich glaube, dem gehört auch die Zukunft. Aber ich feiere den EC3 einfach so. EC3 wird aus NXT NX3 machen. Immerhin ist er ein Top Prozent der Welt und das sind von 6 Milliarden Menschen 1%. Wie viel sind das?
600.000?
600.000? Ich weiß es oder sind es 6 Millionen?
Es kann auch 6 Millionen sein.
Ich glaube, 6 Millionen sind es tatsächlich. Das sind ja nicht mehr so viele.
Von 6 Milliarden 1%.
Gehört er zu den 6 Millionen besten Menschen auf der Welt und von daher, ich glaube, EC3 wird NXT zu NX3 machen. Ich finde den einfach toll, den Typen. Sorry.
So, das war die NX3 Lobes- und Liebeserklärung an. Ne, von Shaggy an EC3. Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall.
Sind das nicht 60 Millionen? also wollte ich nochmal kurz einwerfen.
Das kann sein. Du weißt, mein Mathe.
Immerhin noch so. Viele, ja. 600.000.
Ja, was weißt du nicht?
Olaf.
Ich habe nie behauptet, ich kann.
Irgendwas so mit drei Leuten.
Ich kann weder was mit Mathe noch was mit Englisch.
Auf jeden Fall ist ein 6 vorne, das ist richtig.
Genau, das
ist. Und das strömt EC3 auch aus. Puren 6. Aber Velveteen Dream auch.
Ja, schwierig. Naja.
Und Selina Vega.
Das musst du jetzt nochmal hier in den Raum werfen, einfach so. Na, ich bin gespannt auf jeden Fall auf das SummerSlam-Wochenende.
Ich würde Selina Vega in jeden Raum werfen.
Ich dachte, reintragen, so als alte Romantiker.
Sehr unangenehm.
Ja, ich glaube, wir machen ja auch mal langsam Deckel auf den Podcast. Ich denke, der ist auch schon lang genug, bevor Shaggy hier noch merkwürdigere Fantasien an den Tag legt und noch irgendwelche Frauen werfen möchte. Schwierig. Wir sind dann natürlich am Wochenende wieder da. Da sind wir da mit der Review zu NXT TakeOver und dann geht es natürlich Montag, Dienstag weiter mit der Review zu dem SummerSlam an sich. Es war mir aber wieder ein Fest. Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, schaut natürlich gerne auf Patreon oder auf Steady vorbei. Da sind wir überall gelistet natürlich und da könnt ihr uns unterstützen. Da gibt es jede Menge Podcasts von uns, exklusiver Natur. Irgendwie über 60 Stück sind es mittlerweile. Schaut da gerne mal rein. Und ansonsten sage ich danke, Shaggy, und danke, Kai. Und wir hören uns dann zum Wochenende wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, und ich möchte nicht, dass ihr Folgendes vergesst. Behaltet das im Kopf bis hin zum SummerSlam. B-Team, B-Team, go, go, go. B-Team, B-Team, go, go, go. B-Team, B-Team, go, go, go.
Deadlock, der Pro-Wrestling-Podcast.